Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Oliver Kämmern. Viel Spaß!
Also ich glaube, als allererstes brauchst du die Erkenntnis, dass du halt, dass du bereit sein musst, radikal was zu verändern. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann brauchst du auch nicht ernsthaft über Innovation. Da können wir über Evolution oder so ein bisschen Optimierung reden. Aber wenn du wirklich der Meinung bist, du brauchst Prozesse, in denen du bereit bist, auch wirklich radikal Sachen zu verändern, ich glaube, dann bist du ready für sowas. Und das hat halt echt extrem viel mit Führung zu tun.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und freue mich riesig, dass heute in Episode 319 Dr. Oliver Kämmern bei mir ist. Er macht den Rocket Fuel Podcast seit vielen Jahren und er hat darüber hinaus eine interessante Story. Viele, viele Jahre hat er die Beratung Robot Spaceship mitgeleitet und jetzt ist er da raus und will was ganz Neues starten. Und in dieser spannenden Zeit, in der er sich gerade orientiert, haben wir gesprochen. Es geht um Inspiration und um Innovation. Es geht auch um das Festival, das er mit organisiert. Es geht um seine Lernreisen, von denen er schon sehr, sehr viele an alle Ecken und Enden der Welt gemacht hat. Und es geht um Moonshots. Ihr erinnert euch vielleicht an Kennedy und diese berühmte Moonshot-Narrative. Wir wollen gemeinsam auf den Mond. Und wir haben uns gefragt, ob wir nicht sowas heutzutage wieder brauchen in dieser Krisenzeit, in der wir so in den Problemen stecken, bis über beide Ohren. Brauchen wir da nicht wieder Moonshots, die uns verbinden, die uns den Blick öffnen? Das besprechen wir heute. Es geht also um Mut, wie ihr euch denken könnt. Wir nehmen das Ganze auseinander und haben ein wunderbares Gespräch geführt. Ich war ja kurz davor auch zu Gast bei Olli, das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Insofern die zweite Halbzeit, Olli Kämmern heute im New Work Chat. Und ich bin heute an diesem Dienstag, wenn der Podcast erscheint, in Hamburg auf der OMR-Konferenz. Und auch da geht es natürlich um Innovation, also ein Thema, das uns begleiten wird. Ich werde euch am Freitag in der Folge mal berichten, wie es war, wie es mir gefallen hat und vor allen Dingen auch, wie der Podcast lief, den ich dann aufgenommen haben werde. Jetzt springen wir aber erstmal rein in den New Work Chat 319 mit Olli Kämmern. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Olli heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, schöne Grüße nach Rostock zurück.
Darfst aber auch gern sagen, wo du bist.
Aus Mainz, aus dem schönen Mainz am Rhein.
Dangerous Mainz.
Ganz genau, ich sage aus Stadecken-Ilsheim, südlich von Mainz. Ein kleines Weindorf, 4.500 Seelen, 30 Weingüter. Ja, aber das ist sehr schön.
Ist das deine Hut schon immer?
Das ist meine Hut, ja, ja. Das ist meine Hut. Von hier ist man schnell in Frankfurt, schnell auch in Mainz oder in Ingelheim. Und hier wohnen wir seit 20 Jahren. Hier ist es sehr schön.
Da bleibst du auch.
Da bleibe ich jetzt erstmal auch, ja.
Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Innovation sprechen. Innovation, die uns vielleicht auch selbst betrifft. Innovation im Berufsleben. Es geht aber auch um Moonshots. Zumindest hatten wir darüber schon mal im Vorhinein gesprochen. Darüber wollte ich heute auch gerne mal mit dir sprechen. Wie wichtig ist das eigentlich auch, dieses Denken im Kontext von Innovation? Und fangen natürlich erstmal ganz, ganz vorne an bei der schönen Einstiegsfrage, die es hier im New Work Chat gibt. Lieber Olli, wie würdest du denn eigentlich meiner 11-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Also ich mute Mathilda jetzt einfach mal ein bisschen viel zu.
Das ist gut.
Aber ich unterhalte mich mit Menschen und versuche rauszukriegen, wie ich ihnen dabei helfen kann, dass sie sich eine schöne und erstrebenswerte Zukunft bauen können. Versuche sie dabei zu empowern, das sozusagen mit ihren eigenen Mitteln dann hinzukriegen.
Das ist doch ein toller Job eigentlich. Den gibt es aber leider noch nicht in der Schule, zumindest wenn dort über Jobs gesprochen wird.
Ja, das ist das Problem. Ja, ich glaube, ich habe grundsätzlich Probleme, also in meiner Vita Probleme mit Jobs, die es so noch nicht gab.
Also. Du baust gerne neue Jobs.
Ja, ja, also Jobs, ja, ich baue mir neue Jobs, beziehungsweise die ergeben sich dann meistens so irgendwie.
Ist ja die Frage, ob es überhaupt noch Jobs so braucht als feste Positionen, sondern vielleicht braucht es einfach nur noch Matchings von Aufgaben und Menschen in gewissen Situationen. Und manchmal dauern die halt auch in gewisse Phasen und manchmal sind die auch nur punktuell.
Absolut. Da bin ich 100% von überzeugt. Ich glaube auch in dem Schulsystem, wo deine Kinder und meine Kinder auch gerade noch drin stecken, dass das ist schon lange nicht mehr zeitgemäß, aber ich glaube, jetzt ist es exponentiell schlimmer geworden. Eigentlich das, was man da vermittelt, eigentlich nicht dazu beiträgt, dass unsere Kinder irgendwo in eine sozusagen eine Situation kommen, wo sie die Zukunft gut meistern können.
Erzähl doch mal, wo kommst denn du so her? Wie bist denn du aufgewachsen?
Ich komme eigentlich ursprünglich mal aus Aachen. Also ich habe mich so ein bisschen weiter so nach Osten entwickelt. Mein Vater, der war bei Opel, ist in den 70er Jahren zu Opel gegangen. Der war da Motorenentwickler und hat uns dann quasi als Kinder Mitte der 70er Jahre mit hier nach Mainz genommen, weil das sozusagen die nächste größere Stadt in der Nähe von Rüsselsheim ist. Also unter uns, ich hoffe, es hören keine Rüsselsheimer zu, aber ist schon...
Wer weiß.
Durchaus interessant, in Rüsselsheim zu wohnen. Das heißt, bin dann hier quasi sozialisiert worden, aufgewachsen, habe hier dann noch Zivildienst gemacht und bin dann zum Studieren. Ich habe Maschinenbau studiert. Tatsächlich zurück nach Aachen gegangen, habe dann Anfang der 90er dort Maschinenbau studiert. Hatte dann das Glück, dass ich über so ein Austauschprogramm 95, 96 in die USA gekommen bin. Habe dann ein halbes Jahr an der Ohio State Universität meine Diplomarbeit schreiben können. Und da ging das ganz damals mit dem Internet los. Also die Amerikaner hatten alle schon einen eigenen Mac. Diese alten Kisten noch. Es gab so erste Suchmaschinen, Lycos und Yahoo. Man bedenkt, also Google gab es halt noch nicht. Und ich war wirklich davon angefixt, was man damit alles machen kann. Das fand ich also total spannend. Und da bin ich dann zurückgekommen. Und zu der Zeit hat mein Bruder Informatik studiert in Darmstadt. Und ich habe gesagt, ey, das ist echt so cool, was man da halt alles machen kann. Lass uns irgendwas damit machen. Und dann, ich habe zwar eine Promotion gemacht, also weil ich bin dann irgendwie 97 zurückgekommen, da war wirklich hier Wirtschaftskrise, man weiß das vielleicht heute gar nicht mehr. Gerade Ingenieure wurden damals nicht gesucht. Und ich habe mich echt schwer getan. Dann hatte ich die Chance, hier in Mainz tatsächlich wieder durch Zufall zurückzukommen und habe eine Promotion angefangen und habe aber dann nach einem Jahr schon gesagt, okay, eigentlich ist mir das zu trocken. Und habe dann mit meinem Bruder 98 dann eine Digitalagentur gegründet, die damals noch Camweb hieß, und wir haben wirklich angefangen, Webseiten zu bauen, kleine Datenbanklösungen zu machen, und so nahm das Schicksal seinen Lauf.
Habt ihr euch schon Digitalagentur genannt oder war das damals noch Werbeagentur?
Also in Informatik und Maschinenbauer zusammen, also wir hatten natürlich eigentlich mit Werbung nichts am Hut. Die erste Visitenkarte, die ich noch habe, hießen wir Kemmern Multimedia Consulting.
Ja, Multimedia, ich liebe ja diesen Begriff.
Was das sein sollte. Und wir hatten immer schon eine Domain, die hieß halt Camweb, also K-E-M-W-E-B. Und irgendwie haben alle Leute, die mit uns zu tun hatten, haben uns irgendwie eh nur Camweb genannt. Und dann haben wir uns dann irgendwann auch mal offiziell dann umbenannt. Und wahrscheinlich wäre dieses zarte Pflänzchen einer Digitalagentur, wie immer man das nennen will, wahrscheinlich auch einfach vertrocknet, wenn ich dann im Jahr 2000 die Telekom über auch wieder einen glücklichen Zufall auf uns zugekommen wäre, die damals DSL ausgerollt hatten. Also bis 98 ungefähr war ISDN flächendeckend ausgerollt, dann gab es DSL. Mhm. Und die Menschen hatten eigentlich gar kein Bedürfnis an schnellem Internet, weil ISDN war eigentlich schon schnell genug. Und es gab ja eigentlich auch keinen Content, für den man wirklich schnelles Internet brauchte. Es gab noch kein YouTube, es gab noch keine Social-Media-Kanäle. Das heißt, für was brauchte man jetzt schnelles Internet? Also für Video, okay. Aber dann musste die Telekom den Content selber machen. Und dann haben wir angefangen, Livestreaming zu machen für die Telekom. Im Jahr 2000 das erste Mal dann bei den Olympischen Spielen in Sydney, und haben dann da jeden Tag eine Stunde live aus Australien quasi gebroadcastet. Cool. Und danach haben wir das irgendwie weitergemacht. Das heißt, so neben unserer ganzen Datenbank und Webseitenentwicklung haben wir dann in den Bereich Streaming reingeguckt. Dann kamen die irgendwann an und haben gesagt, hier wollt ihr nicht auch mal, oder könnt ihr nicht auch Content selber machen, mal einfach ein Interview führen. Und dann haben wir 2003 dann quasi nochmal eine digitale Filmproduktion obendrauf gegründet, weil wir damals gesagt haben, was soll das mit dem ganzen Filmbereich? Im Internet braucht man ja nicht. Und haben wir immer wieder so neue Lösungen quasi entwickelt. Also dann nach dem Livestream kamen irgendwann so die ersten Aufsteckkameras für Handys. Dann wussten wir irgendwie auch, was kann man denn damit anfangen? Und dann haben wir so einen MMS-to-Postcard-Service gebaut. Das heißt, du kannst dann quasi ein Foto mit dieser Aufsteckkamera machen. Und was machst du damit? Kann man ja kaum jemandem schicken, hat ja keiner ein anderes Handy. Aber wir könnten es ja ausdrucken, als Postkarte verschicken. Und dann hat die Deutsche Post damals einen Service gehabt, der hieß Funcard, der genau sowas konnte. Das heißt, da konnte ich ein Foto hochladen, konnte die Adresse dazu schreiben, Grußtext, und dann hat die Post das ausgedruckt. Und dann haben wir gesagt, naja, wäre doch cool, wenn man das nicht über einen Browser machen müsste, sondern über ein Handy machen könnte. Und dann haben wir quasi die Schnittstelle der Post angesprochen. Und wir haben immer so Sachen gemacht, die neue Technologien versucht, in neue Applikationen umzumodeln.
Getüftelt kam halt irgendwann habt ihr.
Bitte?
Getüftelt.
Wir haben getüftelt. Damals gab es ja noch die C-Bit, das heißt, ich weiß noch, wir waren 2003 dann mit Vodafone irgendwie auch an deren Stand auf der C-Bit. Das war total, also für uns als super junge Leute noch, total cool. Ja, dann ging es halt weiter. Dann gab es irgendwie Rotkäppchen, Sekt, das war damals einfach auch so ein Programmierkunde von uns, die kamen an und haben dann gemeint, dieses Facebook, braucht man das, bleibt das? Und dann haben wir uns angefangen, mit Social Media zu beschäftigen und zu gucken, wie kann man mit Community Management machen und so weiter. Ja, das hat dann irgendwann auch mit dem Einführen von mobilen Geräten dann dazu geführt, dass wir uns halt auch mit agilem Arbeiten beschäftigt haben, weil man ja nicht mehr vorhersehen konnte eigentlich, wie sieht denn zum Beispiel eine Webseite jetzt irgendwie auf unterschiedlichen mobilen Devices aus. Und so sind wir eigentlich immer über die Zeit, haben wir uns immer weiterentwickelt, wir haben uns dann angeguckt, wie können wir unsere Arbeiten verändern. Darüber bin ich so ein bisschen auf das ganze Thema systemische Entwicklung gekommen, Organisationsentwicklung gekommen. Was macht das also mit Teams, wenn wir auf einmal so die Arbeit so krass verändern? Und das heißt, über die letzten 25 Jahre ist dann eigentlich aus der ursprünglich mal so der wirklich Programmierbude, wenn man so will, eigentlich eher eine Innovationsberatung geworden, weil dann die Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder die Organisationen, die sich viel mehr dafür interessiert haben, wie wir arbeiten und warum wir so arbeiten, als tatsächlich jetzt eine neue Webseite zu kriegen. Und uns hat es halt auch immer mehr interessiert, so warum machen das eigentlich die Organisationen, die Unternehmen, wie können die, und dann ging das dann schon mit diesem Zukunftsfähigkeit los, also was können wir denn, wie können wir diese neuen Technologien, die es gibt, wie können wir die einsetzen, wie können wir neue Arbeitsmethoden einsetzen, um Organisationen halt wirklich future-proof, also so eine Art Kevlar-Weste für die Zukunft zu bauen. Und daraus ist dann über die Jahre dann eigentlich die Innovationsberatung dann Robot Spaceship geworden, die wir dann irgendwie tatsächlich auch mal aus dem alten ChemWeb umfirmiert haben und ein bisschen repositioniert haben. Und das war dann eigentlich auch der Punkt dann vor 2-3 Jahren, als ich dann entschieden habe, okay, dass ich dann in absehbarer Zeit die Geschäftsführung dann da auch abgeben will, um halt auch die eigene Unternehmung eigentlich zukunftssicher zu machen, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir das sozusagen die Agentur nicht verkaufen, sondern weiterführen wollen, dann muss ich irgendwann da sozusagen auch der nächsten Generation Platz machen und aus dem Licht gehen. Und so habe ich dann Ende des Jahres, letzten Jahres dann die Geschäftsführung abgegeben und der Lars Michaelis, Shoutout da an den Lars, der schon 10 Jahre bei uns ist, aber 10 Jahre jünger ist als ich, der hat jetzt übernommen. Und ja, jetzt sitze ich hier bei dir und erzähle darüber und ist im Prinzip so wahrscheinlich so ein Stück Digitalgeschichte, sowas, was ich so in meiner Karriere so mitgemacht habe.
Und Podcast gehört auch noch dazu.
Ja, also gut, das ganze Thema Storytelling, ich glaube, da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch drauf. Ich glaube, das Entscheidende, das habe ich ja wirklich gelernt. Das Entscheidende ist halt tatsächlich nicht, wer kann jetzt irgendwie am besten technisch irgendwas umsetzen, sondern wer versteht es am besten, die Geschichten dazu richtig zu erzählen, nach innen und nach außen. Und da ist natürlich so Social Media, irgendwie LinkedIn und sowas sicherlich ein wichtiger Kanal, aber ich glaube, ähnlich lang wie du sogar noch ein bisschen länger als ich, haben dann das Thema Podcast ja für uns entdeckt. Also seit 2018 mache ich das.
Ich ja auch.
Was natürlich ein total tolles Tool ist, um halt auch Geschichten mit ein bisschen Luft zu erzählen, ne? und sich auch so eine Geschichte entfalten zu lassen, dass man Menschen, Persönlichkeiten auch Raum gibt, auch mal so die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Und mich interessiert es immer total, also natürlich, was Leute machen, aber vielmehr, was ist auf dem Weg so passiert, um davon einfach zu lernen. Ne?
Was waren die Fuck-Ups?
Ja, also Fuck-Ups, da können wir eine Serie draus machen.
Wir fangen aber mal bei den positiven Seiten an, wobei ja Fuck-Ups auch was Positives bestenfalls haben. Ja. Du hast so viel gelernt. Du könntest wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie machen über die Etappen deines Lebens und deines Berufslebens vor allen Dingen. Was würdest du sagen, ist deine Superkraft?
Also ich glaube, meine Superkraft ist, dass ich ziemlich gut Menschen in einem Raum oder Ideen in einem Raum zu was Neuem verweben kann. Also ich glaube, ich habe wirklich ein Talent, zu schauen, wo gibt's einzelne Talente oder Fähigkeiten von Menschen oder auch von Organisationen, das kann man so ein bisschen raus extrapolieren und das dann zusammenzusetzen, so dass es was Neues gibt. Ich glaube, das ist auch das, was mir extrem viel Spaß macht.
Wie hast du es rausgefunden? Oder wie hast du es entwickelt?
Auch entwickelt habe ich das nicht. Ich glaube, das ist sowas, also du kriegst natürlich immer Feedback von Menschen, mit denen du auch vielleicht schon lange zusammenarbeitest, die immer wieder sagen, ey, du kommst irgendwo in den Raum rein und sei es auf eine Party oder so und gehst dann irgendwie raus und sagst, ey, guck mal, der und der, der macht das und das können wir zusammen machen. Und schon hat man irgendwie vielleicht eine neue Idee. Das muss nicht mehr direkt eine Geschäftsidee sein, aber es kann ja vielleicht ein Projekt sein, oder? Du bist ja auch viel im Ehrenamt unterwegs. Ich habe auch immer viel im Ehrenamt gemacht, wo man sich auch so ein bisschen austoben kann. Und da hast du gesagt, guck mal, jeder, der könnte noch was machen. Also kleines Beispiel, bei mir stand mal irgendwo der damalige zukünftige Leiter der Kinderkrebsstation von Mainz im Büro, weil unsere Hausbank ihn vorbeigeschickt hat. Ich habe gesagt, hier, wenn du jetzt hier so einen Förderverein gründen willst und du bist ja demnächst der Leiter von dem Laden, dann geh mal zum Kämmern, der kennt ja so viele Menschen und der kann dir wirklich helfen. Und dann habe ich gesagt, ja cool, alles klar, pass auf, ich kenne noch den und den und den. Und dann haben wir quasi zusammen diesen Förderverein hochgezogen, obwohl ich mit Kinderkrebs an der Stelle Gott sei Dank persönlich nie was zu tun hatte. Ja. Aber das Ding ist dann immer größer geworden als mein eigener Laden und dann habe ich gesagt, okay, an der Stelle muss ich da auch wieder rausgehen. Aber ich glaube, so Leute zu verknüpfen, dann das Netzwerk zu nutzen, um daraus was zu machen, was zu bauen, ich glaube, das kann ich gut.
Und eine wichtige Durchsage noch, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann abonniert diese Show. Geht jetzt in eure Spotify-App, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts bekommt und abonniert das Ganze. So bleibt ihr auf dem Laufenden und verpasst keine Folgen mehr. Es kommen nämlich manchmal auch so Specials außerhalb der Reihe. Ich habe jetzt auch zuletzt echt einige Highlights schon recorded, könnt ihr euch drauf freuen. Und das Zweite ist, wir zeigen gemeinsam den großen Podcast-Maschinen, also den Algorithmen da draußen, wie relevant das Ganze hier ist. Und insofern können wir das Ganze auch größer machen und noch mehr spannende Gäste und Gästinnen hier in den Podcast holen. Also supportet das Ganze. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr das auch bewerten mit 5 Sternen in eurer Podcast-App und eine Rezension schreiben, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Supportet, was euch gefällt. Schreibt mir gerne auch eine Mail oder eine Message über LinkedIn und sagt es gerne weiter. Ihr könnt auch an Bord kommen als Sponsor und Podcast-Partner. Es gibt Möglichkeiten für Kooperation. Lasst uns gemeinsam die Arbeitswelt verbessern und menschenfreundlicher gestalten. Ich freue mich, von euch zu hören. Jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Ich glaube ja auch, dass jeder und jede eine Superkraft hat. Manchmal muss man die erst entdecken. Vielleicht sieht man sie selbst nicht immer. Vielleicht muss man sich das auch mal sagen lassen. Vielleicht muss man es auch fördern. Was kannst du an Tipps mitgeben für Hörer und Hörerinnen, die noch so ein bisschen auf der Suche danach sind, das herauszufinden?
Also ich glaube, was total gut hilft, ist halt immer Fragen, also um Feedback bitten. Also es gibt ja natürlich, also Superkräfte hat man, auf der anderen Seite gibt es auch vielleicht Sachen, auch so blinde Flecken, die man hat irgendwie. Und ich glaube, das selber auszukriegen, das zu reflektieren, das ist ja nicht schlecht, also im Gegenteil, das ist ja, ich glaube, dann nur schlecht, wenn man es halt einfach ignoriert oder gar nicht weiß. Ich glaube, wenn man halt Menschen um den Gefallen bittet, dass man mal Feedback kriegt, dann ist das, glaube ich, ein erster Schritt, wie man das gut rauskriegt. Und dann halt auch mit so ein bisschen, auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein halt einfach auch mal so gucken, so, wo sitzt es, gibt Situationen, in denen ich mich gut gefühlt habe, wo Sachen wirklich geklappt haben, wo es auch für mich gut, also auch auf der emotionalen Ebene gut gelaufen ist und die vielleicht einfach mal so ein bisschen retrospektiv sich angucken, ne? Welche Situationen waren das denn, in denen es mir richtig gut gegangen ist, ne? Eigentlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, Simon Sinek sicherlich auch, ne? Die Idee, so einen Purpose rauszukriegen, ist ja eigentlich auch immer, dass man so ein bisschen retrospektiv auf die Punkte guckt, wo man so richtig gemerkt hat, so das war so der Moment, wo es richtig gut war. Und ich glaube, das kann man auch für sich selber dann irgendwie finden.
Würdest du dich als Generalisten sehen?
Ja, schlimmer noch. Meine Frau sagte, ich habe so ein Scanner-Spektrum. Ich bin alles andere als ein Spezialist. Das ist manchmal schwierig, also gerade jetzt, so wo ich in so einer Umorientierungsphase quasi bin. Es wäre viel leichter, ich würde sagen, keine Ahnung, ich kann gut Buchhaltung oder ich kann gut, keine Ahnung, Performance-Marketing.
Der Go-To-Guy für, ne?
Genau so. Ich bin genau das Gegenteil. Also eins durch. Eins durch Go-To-Guy.
So geht es mir ja auch, lieber.
Deswegen fragst du wahrscheinlich auch.
Ja, ich finde das Thema auch spannend, weil ich glaube, wir brauchen beides heutzutage, ne? Wir brauchen Leute, die sich tief irgendwo reingraben, wobei ich dann neulich auch mal einen interessanten Satz gehört habe von einem KI-Spezialisten, der meinte, also alles, was Spezialisten machen, macht irgendwann die KI und gerade die Generalisten brauchen wir, weil die Zusammenhänge verstehen. Aber am Ende brauchst du natürlich immer Fachleute und Leute, die so über vieles rüberschauen können und das auch einsortieren können. Aber ich bin da ganz bei dir. Also ich habe ja auch schon Verschiedenes gemacht und eins führte zum anderen. Und das hat was für sich, das hat aber auch Herausforderungen, weil nicht jeder was damit sofort anfangen kann. Welche Schublade sortieren wir den Kämmern oder den Rat denn da jetzt ein? Ne?
Richtig, genau. Ja, also gerade für Menschen, die ja vielleicht nicht so sind, ist das, die können sich das fast gar nicht vorstellen. Ne?
Ja. Aber genau, vielleicht ist das ja auch ein bisschen was von New Work, dass man eben nicht festgelegt ist als Mensch auf einen Beruf, sondern dass man sich als Mensch entwickelt und die Arbeit sich auch mitentwickeln darf.
Absolut. Also das kann ich nur unterschreiben. Das habe ich eben auch schon, das habe ich auch damit gemeint, was mir an dem heutigen Schulsystem fehlt, ist ja genau dieses Fördern von Talenten, ne, und das Erkennen von Talenten und jedem auch so seine Zeit geben, sich zu entwickeln und auch die Zeit, in der man irgendwie was abruft, auch sich selber bestimmen lassen und so weiter. Also wäre ich nicht selbstständig geworden, ich wäre wahrscheinlich echt im Berufsleben wahrscheinlich verzweifelt, weil an meinem Wesen hat sich seit der Grundschule eigentlich nichts geändert. Ich war schon immer unheimlich interessiert.
Sagst du.
Ja, sag ich. Ja, behaupte ich. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich wäre in einem ganz... Also das hätte ich wahrscheinlich irgendwie hingekriegt. Aber ich glaube, das, was ich dann machen konnte, wie ich meine Interessen sozusagen selbstbestimmt ausleben konnte, das habe ich nur dieser Idee zu verdanken, dass ich irgendwann gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Was muss man dazu sagen? Ende der 90er bei meinen Eltern, kommen aus dem Elternhaus, dass wirklich, ich bin der Erste, mein Bruder und ich waren die Ersten in dieser Generation, die sich selber, oder in dieser ganzen Familie, die sich selbstständig gemacht haben. Für meine Mutter war das so, als ob wir beide in einem klapprigen Flugzeug alleine nach Sibirien fliegen oder so. Ich so, oh Gott, auch noch beide in derselben Firma. Das war für diese Generation von Menschen, ist das nicht vorstellbar gewesen, dass das irgendwie auch, dass das durchaus, dass man sowas auch als normaler Mensch machen kann und dass man sich das selber so zusammenbaut, wie man gerne arbeiten möchte. Und ich glaube, das hat mich gerettet.
Lass uns mal über Robot Spaceship nochmal sprechen. Was hast du gelernt, was für einen Nährboden braucht Innovation in Unternehmen?
Also ich glaube, als allererstes brauchst du die Erkenntnis, dass du bereit sein musst, radikal was zu verändern. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann brauchst du auch nicht ernsthaft über Innovation. Dann können wir über Evolution oder so ein bisschen Optimierung reden. Aber wenn du wirklich der Meinung bist, du brauchst Prozesse, in denen du bereit bist, auch wirklich radikal Sachen zu verändern, ich glaube, dann bist du ready für sowas. Und das hat echt extrem viel mit Führung zu tun. Also ich habe in den Projekten, die wir haben hauptsächlich mittelständische Unternehmen oder NGOs, also eher kleinere Organisationen begleitet. Und da siehst du, dass die Mitarbeitenden nimmst du sofort mit. Ich habe am Anfang so ein bisschen Angst, aber sobald du dann gute Methoden machst und die ans Händchen nimmst und sie dann mit den richtigen Tools ausstattest, so dann rennen die los, haben die richtig Bock drauf.
Ja.
Und dann ist es oft so, dass dann manchmal Führung zu schnell geht, beziehungsweise mühsam erarbeitete Privilegien vielleicht dann einfach auch damit zur Disposition stehen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn da nicht alle bereit sind, sich zu verändern. Dass man auch wirklich konsequent die Sachen durchzieht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich würde sagen, so die ersten 15 Jahre habe ich auch so nach meinem, keine Ahnung, vielleicht aus irgendwelchen Fernsehserien übermittelten Bild von Unternehmertum quasi gehandhabt, gearbeitet, bis ich so selber mal auf den Trichter gekommen bin, auch mal so ein bisschen zu hinterfragen, ob das, was ich da mache, irgendwie richtig ist und dass es am Ende an mir hängt, was sozusagen Veränderungen loszutreten und die auch zuzulassen. Und bis zum Schluss, wo ich gesagt habe, also meine Aufgabe als Führung, also die Führung im Prinzip habe ich so interpretiert, dass ich gesagt habe, ich muss mich überflüssig machen. So, wenn ich das schaffe, und das habe ich jetzt irgendwie konsequent ja auch durchgezogen, dann führe ich richtig, ne? Und dann sind wir auch bereit, Sachen wirklich radikaler zu verändern.
Ne? Ist aber eine steile These mit dem überflüssig machen, beziehungsweise dahinter steht ja die Frage, wofür braucht es Führung bestenfalls in der Zukunft? Also würdest du sagen, dass Führung eigentlich bedeutet, dass die Führung der Mitarbeitenden oder des Teams zu ermöglichen und dann wirklich weiterzugehen und sich einen anderen Job zu suchen? Oder ist es nicht immer noch so dieses, ich bringe den Kontext vielleicht auch ins Team oder in die Abteilung und das, was da draußen passiert und ordne das ein und gebe das weiter und übersetze das?
Ja, klar. Also ich sage nicht, dass jetzt jeder... dass jede Führungskraft das Ziel hat, keine Führungskraft mehr zu sein nachher. Das wäre das missverständlich. Das war jetzt bei mir halt so, hatte andere Komponenten, können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen. Aber es gibt, weiß nicht, ob du Stan McChrystal kennst, der das Team of Teams geschrieben hat.
Ja, davon habe ich schon gehört, aber ich habe es nicht gelesen.
Ja, ist, finde ich, sehr spannend. Also ein amerikanischer General ist ja nicht ganz unumstritten auch, aber der die so Special Forces der Amerikaner irgendwie sozusagen agilisiert hat, weil der gemerkt hat, dass er mit seiner konventionellen Kriegsführung dann im Afghanistan-Krieg dann nicht mehr richtig vorankommt, ne, durch so einen nicht linearen Krieg, wie die Taliban ihn geführt haben. Wie gesagt, da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. Aber der hat was gesagt und das fand ich ganz gut. Und der hat immer gesagt, also leading as a gardener. Der gesagt hat, du musst wie ein Gärtner führen. Das heißt, du musst gucken, dass dein Garten quasi, dass da genug Wasser ist, dass Dünger ist, dass da vielleicht mal Unkraut rausgeht. Aber du kannst eigentlich den Pflanzen nicht sagen, wie sie zu wachsen haben. Also ich glaube, diese Interpretation von Führung dafür zu sorgen, dass alles stimmt, ja, dass die Grundvoraussetzungen stimmen und dass alle sich entfalten können, so hier jede Pflanze, so wie sie es braucht. Also das Bild
finde ich halt extrem
schön. Ja. Und ich glaube, so würde ich für gute Führung interpretieren, sodass ich nicht selber blühen muss, ja, und die schöne Blume sein muss, sondern dass ich mich auch dran freuen kann, wenn die anderen das sind. Aber mein Job schon ganz klar, der ist zu sagen, okay, hier, ich sorge dafür, dass die Ressourcen da sind. Ich sorge dafür auch, dass vielleicht, wie gesagt, auch, dass mal Unkraut auch mal gejätet wird. Also muss ja auch mal zur Not, oder ne, ein Baum, damit er weiter wachsen kann, muss auch vielleicht mal beschnitten werden. Das ist dann Aufgabe von Führung. Deswegen fand ich dieses Stan McChrystal-Bild eigentlich immer schön.
Ja. Ja. Begleitend zu A Robot Spaceship gab es dann den Podcast, den gibt es ja auch immer noch. Was hast du in dem Podcast über Innovationen und Arbeitskultur noch gelernt, was dir heute wichtig ist?
Boah, echt eine Menge. Das ist echt schwierig, das jetzt auf ein. Also ich habe das ja mal eigentlich angefangen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele zu der Zeit damals irgendwie, hat mich natürlich so Philipp Westermeier im Prinzip mit seiner Podcast-Euphorie da so ein bisschen angezündet damals. Ne? Ich glaube, das war die Zeit, wo man noch auf die OMA gehen konnte und man doch nicht quasi auf so einem Massen-Event war. Ich glaube, er hat damals erzählt, so
15 oder so hat er angefangen zu podcasten, ne? So in dem
Dreh. Ja, 16, ich war nicht ganz so. 16, aber ich glaube, er hatte gerade sein erstes Kind und hat immer gesagt, beim Spazierengehen im Kinderwagen, da höre ich Podcasts. Also, Podcast,
langweilig. Nerdig.
Naja, und dann kam das natürlich, wurde das immer populärer. Und auch natürlich die Möglichkeit, also da wir immer Video produziert haben und also wir eigentlich eine Medienproduktion im Haus hatten, habe ich gesagt, okay, und ich total neugierig halt immer, ne, weißt du, ne, Scanner, Generalist, mich hat immer alles interessiert, ich wollte immer mit ganz vielen Leuten quatschen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will ein Format machen, wo ich mit Menschen spreche, die mehr wissen als ich und möchte das aber eigentlich vor allen Dingen auch erstmal so meinem Team dann zur Verfügung stellen. Das heißt, so die ersten Podcasts, die ich damals gemacht habe, das waren wirklich, wir haben mit zwei Kameras aufgezeichnet, wir hatten aus irgendeinem eBay-Kleinanzeigen, wir hatten so ein rotes, so ein Loriot-Sofa da irgendwie bei uns im Office stehen und das habe ich genommen, habe das digitale Sofa genannt und damit habe ich angefangen. Und dann, das war so aufwendig, weil wir zwei Kameras hatten, die Gäste mussten immer kommen, dass ich das wirklich nur einmal im Monat machen konnte. Und dann kam die Pandemie und dann war mir auf der einen Seite langweilig und auf der anderen Seite habe ich dann, ne, so wie mit Zencaster, also so Tools, mit denen du ja hier auch aufzeichnest, die gab es dann auf einmal, das heißt, man konnte mit guter Qualität auf einmal remote ziemlich gut so Sachen produzieren. Und dann bin ich hingegangen, habe jeden Tag einen Podcast gemacht und habe alle möglichen Leute einfach angehauen. Ja, unter anderem so jemanden wie Raphael Giegen, den du ja auch kennst und schätzt.
Schon mal von gehört.
Hast du schon von dem gehört, ja. Und das waren dann Leute, die natürlich in der Zeit auch einfach Bock hatten. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich total spannend ist, weil viele Menschen einfach auch Lust haben, auch über ihre Themen und sowas zu reden. Und dass so ein Podcast einfach ein sehr schönes Format ist, um Menschen quasi anzusprechen, um die Chance zu kriegen, auch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Und das heißt, da hatte ich dann wirklich die Möglichkeit, mit ganz vielen, vielen Leuten zu reden. Auch mit Leuten, die sich zum Beispiel sehr speziell mit Innovation beschäftigen. Ich sage mal, wenn ich so selber arbeite, ich versuche immer so eine Art Methoden-Potpourri quasi zusammenzubauen. Das heißt, ich pick mir mal so aus Sachen, aus Büchern, die ich lese oder aus auch anderen Podcasts, die ich höre und so. Und dann kommt was Cooles, dann versuche ich das irgendwie so zusammenzustecken, wie so ein bisschen so ein Lego-Bauset und so gucken, dass es halt zu mir passt. Und das heißt, ich habe da mit vielen Menschen gesprochen, die so in ihrem Bereich extrem speziell coole Sachen hatten und habe immer geguckt, wie kann ich die denn sozusagen in meinen eigenen Baukasten dann übersetzen. Und das war echt total, total spannend. Ne?
Bist du durch den Podcast besser geworden?
Ja, 100%.
Inwieweit?
Also weil das ist eine Chance, einfach auch an Informationen ranzukommen, auch von Menschen zu lernen.
Schlauer wird man auf jeden Fall. Die Frage ist immer nur, was kann man anwenden und wo, ne?
Ja, und ich glaube auch, also was ich ja sehr schätze, ist dann auch der Austausch. Also muss ja sagen, auch teilweise ist das halt so eine, sondern nur mal das, okay, Termin und vorher ein bisschen quatschen, nachher ein bisschen quatschen. Aber oftmals ist es halt auch so, dass man natürlich auch off the records mit Menschen dann vielleicht auch redet, aber auch noch in Kontakt bleibt. Und dann darüber hinaus einfach auch sich teilweise wirklich auch Freundschaften gebildet haben, auch man vielleicht dann auch mal nochmal im zweiten und dritten Gespräch auch Zeit hat, über so Sachen mal zu diskutieren und sagen, hey, guck mal, ich habe das von dir gelernt, habe ich jetzt mal so angewendet, ist das eigentlich, findest du das spannend? Und dann sagt er, so habe ich das noch nie gesehen, das finde ich klasse und so. Also das ist tatsächlich das, was ich echt gelernt habe, dass das immer gut funktioniert, ja, und auch wie zugänglich viele Menschen eigentlich sind, ne, von denen man so denken würde, wow, das sind jetzt irgendwie, ja, schon so Art Popstars, wo du ein bisschen Fanboy-mäßig unterwegs bist und trotzdem erklären die alles nochmal und gut und sind dann zugänglich. Also das fand ich immer sehr schön. Also das, da habe ich viel auch menschlich gelernt.
Das geht mir ähnlich, und durch die vielen Perspektiven, die man kennenlernt, die unterschiedlichen Menschen mit ihren Backgrounds, wird die Welt ja viel größer, ne, die man so erlebt. Man bekommt mit einmal mit, was noch so möglich ist durch die unterschiedlichen Lebenswege, in die man so reinschauen kann. Ist ja eine sehr intime Stunde, die man da mit jemandem verbringt, und teilweise stellt man Fragen, die vielleicht noch niemand so gestellt hat. Das ist ja wirklich, genau, da entsteht eine Verbindung zwischen Menschen, das habe ich auch schon oft erlebt. Und also ich glaube, das ist eine gute Übung auch für das eigene Weltbild, ne? Je mehr man mit anderen Menschen, mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, umso größer ist die Chance, dass man nicht in so einer Bubble hängen bleibt, glaube ich. Deswegen kann ich das auch immer nur empfehlen, wenn ihr vielleicht keinen Podcast startet da draußen, nehmt euch zumindest Zeit und sprecht mit Leuten und fragt die aus, weil man kann ja sowieso von jedem auch was lernen, aber es bringt einem so viel und erweitert die eigene Welt so sehr, ne?
Ja, also vielleicht ich habe jetzt kurz auch ein bisschen nochmal drüber nachgedacht, was so, also was denn kein konkretes Beispiel ist. Ich habe irgendwann mal so, ich bin jetzt so bei, keine Ahnung, 220, 230 Folgen, so vielleicht so bei Folge 80, 90, irgendwann geguckt und habe festgestellt, dass ich kaum Frauen in dem Podcast als Gast hatte. Und habe mich dann echt so gefragt, wieso ist das jetzt so, ne? Also kenne ich nicht genug Frauen oder gibt es da nicht genug Frauen?
Oder wollten die nicht?
Wollten die nicht? Ja, wie auch immer. Habe ich sie überhaupt gefragt. Und das fand ich dann total, da habe ich echt gedacht, oh verdammt, das ist da irgendwie schwierig, ne? Und
das hat mir aber auch schon mal jemand gesagt, als ich vor 2-3 Jahren den Raoul Krauthausen drin hatte. Und der meinte auch, da sind aber sehr wenig Frauen bei dir. Ist mir auch gar nicht aufgefallen.
Ja, aber ist ja schon schön gebiased.
Schon gut, wenn man darauf achtet eigentlich, dass man ein bisschen diverser ist.
Ja, genau. Und dann ich finde, das war dann so ein erstes Learning. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich machen? Habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal 3 Monate, also dann irgendwie 12 Episoden nur Frauen. Ja. Und habe dann einfach angefangen, habe mich alle gebeten, so, ey, wenn ihr coole Frauen habt, ne? Und du hast gerade schon, wollten die nicht. Also ich glaube, das ist auch wirklich, also Männer musst du nur sagen, ey, Podcast, alles klar, komm, ich will, wann soll ich sein? So, ja. Und bei Frauen ist schon, ich weiß nicht, ob ich was zu sagen habe und so. Und so, hey, doch, ist doch super cool, was du machst und so. Und das hat echt dazu geführt, dass ich da extrem coole und tolle Projekte kennengelernt habe. Aber für mich natürlich auch einfach so gemerkt habe, so wie, ne, wie schnell ist man so selber gebiased, ja. Dann was haben wir eigentlich auch, ne, auch wir Männer für Privilegien, ja. Und das ist so die Idee, des Alliierten, ne, zu sagen, okay, wir können auch mit so einer Plattform, können wir zum Beispiel auch jetzt Projekte hochheben, wir können da so Sachen machen. Und ich glaube, das fand ich total, total spannend und habe dann auch tatsächlich irgendwie aus diesem Feedback dann einfach auch viel dann gelernt, ne?
Ja.
Und ich glaube, so kannst du dann nur auch so ein Podcast ist dann aber spiegelt dann auch mal so ein bisschen auch so deine persönliche Weiterentwicklung, ne? Und heute würde ich mich ja so als Feminismus-Azubi bezeichnen, ne? Aber was so viel heißt eigentlich, dass ich jetzt auch ganz anders auf so Situationen gucke, ne? Und auch versuche, das immer paritätisch zu machen, jetzt ja auch irgendwie so diese Konferenzen, die wir so mal auch selber organisieren, da mal zu gucken, dass man eine paritätische Verteilung der SpeakerInnen dann quasi auf der Bühne hat und so. Das rührt alles daher, also die Sensibilität dafür, dass ich das über diesen Podcast-Prozess irgendwie gelernt habe. Ne?
Und der Rafa, den du schon angesprochen hast, der spricht ja auch von Social Learning als Lerntrend. Und ich finde, Podcasting ist genau das. Ne? Es ist Social Learning, Lernen durch Reden, durch Gespräche, durch Zuhören natürlich auch, durch Fragen stellen, ne? Also auch diese Was wäre wenn. Wir gucken ja auch gleich nochmal so ein bisschen in die Zukunft der Arbeit und damit verbundene Kommunikation. Also das ist ja auch das, was wir mit ChatGPT und mit KI-Agenten zukünftig, glaube ich, immer mehr machen werden, dass wir in Gespräche gehen. Also, dass wir einfach Fragen stellen, Prompts schreiben, nachfragen und uns so an Themen ranrobben oder in Themen reingehen und dann nach links springen. Das heißt, wir sitzen gar nicht mehr irgendwo frontal und versuchen das irgendwie zu bewältigen, sondern wir machen das zusammen.
Genau, ja. Also du hast es ja eben auch schon mal so angesprochen. Also was wir, dass wir zu so einer skillbasierten Gesellschaft irgendwie werden, beziehungsweise wie das Jensen Huang ja von Nvidia mal gesagt hat, ich glaube letztes Jahr auf dem Weltwirtschaftsforum, dass es wirklich darum geht, dass das Domänenwissen immer wichtiger wird. Ne? Also dass man quasi die Sprache, die natürliche Sprache quasi eigentlich die Programmiersprache in Anführungsstrichen der Zukunft ist, ne? Und dass wir in den Dialogen halt, ich weiß, ich habe das schon mal gemacht, dass ich habe mit ChatGPT neulich mal echt eine Webseite programmiert. Das ist wirklich irre. Ja, also nicht nur, dass man das Konzept hier entwickeln lässt, sondern schreibt mir jetzt einfach mal den Code. Und das hat mich echt, ich meine, das weiß man, dass sowas funktioniert irgendwie und dass es theoretisch geht, aber wenn du dich hinsetzt und brauchst im Prinzip nur noch 2 Stunden, um von der Idee über ein Konzept bis hin zu einer programmierten Seite zu kommen, das ist schon echt ein Game Changer, ne? Das kann man nicht anders sagen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich den Fußabdruck anzeigen zu lassen von der Nutzung mit ChatGPT und Co.?
Den CO2-Footprint meinst du?
Ja, weil ne, wir kennen das vom Fliegen. Da gibt es dann mittlerweile Apps und dann pflanzt man ein paar Bäume oder macht was anderes. Und wenn man KI-Tools nutzt, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so doof.
Ja, also bin ich jetzt echt an der Stelle echt überfragt, aber wäre sicherlich
gibt's bestimmt. Das ist
wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis das kommt, dass du das unten so angezeigt kriegst. Ja.
Genau, du hast schon kurz angesprochen, ein Event gibt es nämlich auch bald. Kannst du gerne auch nochmal erzählen, was findet wann statt, wo kann man Tickets kaufen?
Ja, ich weiß gar nicht, wann wir senden, aber im Prinzip ist das schon nächsten Mittwoch.
Das war gestern.
Das war quasi gestern, genau.
Ach so, es ist schon nächsten Mittwoch, ja.
Ja, okay. Genau.
Ein bisschen können wir ja, wie war es denn?
Ach du, super. Hat total viel Spaß gemacht. Ja, wir sprechen nächstes Jahr einfach nochmal. Nee, das ist am 2.4.
Aber und, welche Bedeutung hat diese Konferenz?
Naja, also, wenn du so willst, ist das die zweite Learning-Stufe quasi aus dem Podcasting. Und diese Konferenz ist daraus eigentlich entstanden. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, immer so themenspezifische, also hybride Formate zu machen. Also bei uns, wir sitzen in so einem Loft irgendwie in Mainz. Das ist ein altes Autohaus aus den 60ern. Das ist ein großer Schlauch quasi mit so alten Fliesen noch, so hellblau und gelb. Und haben da einfach immer gesagt, wir laden da Leute ein und machen quasi eine, weil wir das Livestreaming auch gut können, haben gesagt, wir machen so eine Mischung aus, ich sag mal, aus einer Mischung aus Blasberg und Fernsehgarten. Das heißt, wir haben Leute, die sollen so bis zu Tischen da sitzen. Wir haben Gäste vor Ort. Wir haben aber auch Schalten gemacht irgendwo. Und das alles kurz, also 1,5 Stunden quasi eine Live-Sendung, also die moderiert war und live geführt wurde und nicht in der Aufzeichnung war. Und dann haben wir irgendwie über KI in den Medien schon vor 4, 5 Jahren angefangen, was zu machen. Wir hatten mal so Business to Metaverse, das war so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, welche Bedeutung hat tatsächlich das Metaverse für die. Das waren immer so Fachgeschichten und mir war das dann irgendwann, das kam echt gut an, die Leute fanden das super irgendwie. Und mir war es immer zu eng eigentlich vom Thema her. Und ich gesagt habe, ich habe da mal von Hartmut Rosa dieses Unverfügbarkeit, dieses Buch gelesen. Da geht es darum, dass es darum geht, ob eine Sache mit dir resoniert oder nicht. Also ob du, und da gibt es von Rosa so ein Bild, das heißt, wenn du in eine Kunstausstellung gehst, dann hängen da Bilder an der Wand und ein Bild, das resoniert mit dir, wo du sagst, das spricht zu mir irgendwie so. Und dann gibt es andere, wo du sagst, was ist das jetzt bitte schön, irgendwie vier bunte Kleckse auf einer, so resoniert nicht mit mir. Mhm. Und das sind Sachen, das ist unverfügbar. Also ob Kunst mit dir resoniert, das ist unverfügbar, das kannst du nicht wollen oder nicht wollen. Dass es schneit oder so, kannst du wollen. Es gibt solche Sachen. Aber wenn das passiert, wenn es mit dir resoniert, dann ist das eine große Chance, einfach für dich selber daraus was zu machen. Ne? Entweder dich halt gut zu fühlen oder wie auch immer. Und ich wollte ein Format bauen, was ähnlich aufgebaut ist. Also ein Tag, 8 völlig unterschiedliche Speakerinnen und Speaker aus Sachen, die man auch nicht erwarten würde. Kein Thema um drüber, nicht die nächste KI-Konferenz, die nächste Metaverse-Konferenz, sondern eine Zukunftskonferenz. Ich habe die dann Spacewalk-Talks genannt, weil ich gesagt habe, das Mutigste für mich, was ein Mensch machen kann, ist aus einem Raumschiff aussteigen, wenn das oben ist. irgendwie ohne Sicherheitsleine, einfach nur mit so einem Jetpack an. Und weil wenn da was schief geht, dann treibst du tiefgefroren einfach dein Leben lang irgendwie oder dann nicht mehr Leben lang dann irgendwie durchs das eiskalte Weltall. Und ich glaube, das ist das, was Organisationen machen müssen, die so einen Mut aufbringen, um was zu verändern. Das war für mich so das Synonym, deswegen haben wir das Ding Spacewalk Talks genannt, weil es so ein bisschen so diese Robert Spaceship und Rocket Fuel, also diese Terminologie auch gut passte. Aber die Idee ist sozusagen, Speakerinnen und Speaker zu kriegen, die aus ganz unterschiedlichen Sachen, das sind teilweise Journalisten, das sind teilweise Wissenschaftler, es sind Unternehmensvertreter, es sind Politiker, die einfach zu einem Thema was sagen und das Publikum ist komplett gemischt. Es ist also nicht nur für ein spezielles Zielpublikum, irgendwie nur, keine Ahnung, meins könnte man denken, nur Pharma-Leute oder so, sondern es sind Leute aus den Medien, es sind Leute aus dem Mittelstand, es sind NGOs da, es sind Studierende da. Und die gucken sich dann diese 8 Leute an und mit manchen resonieren, mit manchen nicht. Und in den Pausen, immer 2 Vorträge, dann gibt es eine Pause, in denen tauscht man sich im Prinzip irgendwie aus und sagt dann, okay, was ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Thema? Ich habe so einen Archäogenetiker dabei gehabt, irgendwie, Johannes Krause aus Leipzig, der quasi das Neandertaler-Genom entschlüsselt hat. Ja. Und dabei rausgekriegt hat eigentlich, dass die Menschen dazu quasi genetisch verdonnert sind, ihre Umwelt auszubeuten. Und dann immer, wenn sie das vorher gemacht haben, dann sind sie weitergezogen. Das Mammut ausgerottet.
Ja, das hat Harari ja auch in seinem Buch ausführlich dargestellt. Dass ich übrigens seit einem Jahr immer beim Autofahren für eine Stunde höre und dann habe ich genug und bin schlecht drauf. Und bei der nächsten Autofahrt höre ich noch eine Stunde.
Ja, was ich damit sagen will, das sind so Themen, wo du sagst, die würdest du wahrscheinlich so nicht aussuchen. Und ich glaube, das ist das Spannende, ne? Dass du irgendwo auf eine Veranstaltung kommst. Und das habe ich quasi auch über das Podcasten gelernt. Das sind meistens Leute, die mich irgendwie interessieren oder mit denen ich einen super spannenden Podcast gemacht habe. Und dann kuratiere ich dann quasi aus diesem ganzen Jahr irgendwie, kuratiere ich dann irgendwie so eine Veranstaltung und hoffe dann, dass es bei Leuten dann, dass da was hängen bleibt und dass sie sagen, okay, was, und kriegen wir vielleicht so ein bisschen den Bogen zu deinem ursprünglichen Thema angeschlagen. Was kann ich daraus lernen, um meine eigene Zukunft zu gestalten? Und das ist so ein bisschen so die Idee hinten dran. Ja? Und zu sagen, ich bin nicht alleine, sondern es geht den meisten in irgendwelchen Domänen unterschiedlich, aber in unterschiedlichen Domänen, aber es geht den Leuten genauso, ja? Wie mir.
Genau, und um die Zukunft zu gestalten, brauchen wir Vorstellungskraft.
Ja.
Und vielleicht freuen wir uns sogar auf etwas. Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, was wir anfangs schon mal kurz angesprochen haben, nämlich Mondschatz. Da gibt es ja diese berühmte Kennedy-Mond-Story, der das in den 60ern ausgerufen hatte, dass sie, die Amerikaner, zum Mond kommen. Und das war ja durchaus nicht realistisch und wurde dann aber doch erreicht. Die Story ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Wie wichtig, findest du, ist das denn? Weil so oft erlebe ich es gar nicht mehr heutzutage. Ne? Es wird dann eher gesagt, so weit kann man nicht in die Zukunft schauen oder wir müssen jetzt erstmal die Probleme lösen, die wir jetzt gerade haben. Aber ich denke mir, eigentlich wäre es schon gut, wenn wir uns große Ziele stecken und auch Ziele, auf die wir uns in irgendeiner Form freuen können, die uns verbinden und wenn wir dann auch stolz sein können, wenn wir sie bestenfalls erreicht haben. Oder wenn wir zumindest in die Nähe gekommen sind. Ist ja auch schon gut.
Ja, absolut. Also ich glaube, also auf deine erste Frage zu kommen, ich glaube, das ist halt enorm wichtig. Und ich glaube, das ist das, was uns extrem gerade fehlt. Also wenn du mich jetzt fragst, also hier in also was hat Kennedy damals, der hat ja nicht nur gesagt, wir fliegen auf den Mond. Der hat ja gesagt, wir werden sozusagen in dieser Dekade auf dem Mond. Der hat das ja auch sozusagen zeitlich auch noch eingegrenzt. Ne? Und was er geschafft hat, er hat ein ganzes Land hinter sich quasi hinter dieser Idee geeint.
Und das war es vielleicht auch, was er eigentlich erreichen wollte. Ne? Vielleicht ging es
ja bestimmt
nicht primär um den Mond.
Was hast du davon, auf dem Mond zu sein? Das ist natürlich, ja, also jetzt mal rein, also das ist natürlich cool und das ist wieder so ein bisschen so die Idee, der Mensch muss immer weiter, ne? Wenn ich alles auf der Erde habe, dann muss ich eins weitergehen. Also das ist wieder diese genetische Geschichte vielleicht auch, dass wir gar nicht anders können, als sowas machen. Ne? Jetzt zu überlegen, ob wir jetzt auf den Mars fliegen oder so. Das heißt, wir haben immer dieses Explorer-Gen in uns drin. Aber was du halt geschafft hast, dass die Kinder in der Schule repetiert haben, dass die Wissenschaft, die NASA, was ich was, alle hinter sich vereint haben und jeder hat gewusst, ich arbeite an so einem großen Ziel mit. Ja, und selbst wenn sie es, glaube ich, nicht geschafft hätten, sie hätten aber irgendwie, keine Ahnung, mal mindestens diese Dekade lang diese Einigung gehabt. Das kannst du auf groß, also auf Nationen, so wie die Amerikaner, das kannst du aber auch sozusagen wahrscheinlich auf deine Organisation, kannst du das genauso überdenken. Und es gibt ja genug Menschen, die sich auch immer solche Sachen ausdenken. Es ist halt nicht leicht, sowas zu finden, ne? So ein Ziel. Also auf dem Mond, da kommst du ja nicht so oft jetzt irgendwie, beziehungsweise dieses Ziel kannst du nicht so oft ausrufen. Ich habe so ein bisschen so das Gefühl, und das ist ja ganz spannend, weil du ja auch weil du ja auch in Ostdeutschland irgendwie auch aufgewachsen bist, ich habe so das Gefühl, dass die letzte große Vision, die wir so in Deutschland hatten, so die Wiedervereinigung war. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, deswegen ist es ganz spannend, dass wir da mal drüber sprechen.
Das war eine Vision, die von vielen auch über Jahre und Jahrzehnte manchmal sehr klein und manchmal auch laut ausgesprochen irgendwie geträumt wurde und dann hat man es erreicht und dann kam danach so ein bisschen die Ernüchterung an vielen Blues, Stellen. Ne? Und dann kam Europa irgendwann, obwohl das war jetzt nicht unbedingt von sehr, sehr vielen Divisionen, hatte ich nicht den Eindruck, aber zumindest war das ein weiterer Meilenstein und jetzt, jetzt versinken wir gerade so ein bisschen in den Krisenherden.
Ja, und ich glaube, da ist die Idee, also, oder ich war zum Beispiel mal in Estland irgendwie, was jetzt, ne? Da wird ja immer so gesagt, die Esten ein kleines Land und deswegen haben die so toll ihre Digitalisierung hingekriegt.
Kann man
so
nicht vergleichen, wird dann gesagt.
Genau, kann man nicht vergleichen. Ne? Ich sage, das kann man sehr wohl vergleichen, weil die sind nämlich hin. Und das ist das Spannende, finde ich, an so einer großen Vision, an so einem Moonshot. Also an was, auf was zu zielen, was irgendwie erstmal, also realistisch war ja die Mondlandung schon immer. Also es war nur sehr, also sehr ambitioniert, ne? Und eigentlich so, ich glaube, man muss so eine Vision, die muss da schon irgendwie theoretisch wenigstens funktionieren. Also irgendwas zu machen, was jetzt überhaupt nicht geht, das ist ja dann auch Quatsch. Aber die Esten haben immer gesagt, wir wollen. Und das, was uns eint irgendwie in diesem Land, egal welche Regierung dran ist, dass wir diese Digitalisierung nach vorne treiben, dass wir immer diese Digitalisierung unser quasi unsere Alleinstellung ist und so weiter. Das heißt, du kannst da die Regierung auswechseln und so weiter. Die haben aber das nie diese Idee verraten. Ja. Und wenn du hier sagst, okay, jede Regierung macht 4 Jahre lang, was es will, es gibt keine Vision, könnt ihr sagen, wir wollen das CO2-neutralste Land der Welt werden oder wir wollen, keine Ahnung, was weiß ich was. So, ich glaube, bis jetzt hat es Politik nicht geschafft, uns wieder so eine Vision zu geben, die uns eint.
Es gibt immer einen Ausspruch gibt es dann immer, wir wollen den Wohlstand erhalten. Als ob das das Ziel ist und fertig.
Das, wenn du mit Unternehmen oder so über einen Purpose redest und sagst so, wir wollen irgendwie kundenzentrisch sein. Und ich sage, sag mir mal einen, der das nicht will. Also ich drehe das einfach mal um. Ja, was würde das, wenn du das nicht so explizit aussprechen würdest, würde das heißen, also wir wollen unseren Wohlstand irgendwie verringern oder so. Natürlich will das niemand und darum geht es ja auch gar nicht. Aber es geht darum, wie kannst du es schaffen, dass du an eine Idee glaubst, und die und wirklich jeden, sei es halt in der Organisation, in der Politik, irgendwo dazu hinkriegst, das mit vollem Einsatz zu unterstützen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, wenn du sowas findest, dann hast du nicht eine Riesenchance, viel zu bewegen und die Leute aus ihrer Komfortzone rauszukriegen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen auch ihnen das Gefühl zu geben, dass wir es nur gemeinsam schaffen und dass jeder und jede wichtig ist mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die es eben auch gibt. Denn das ist ja auch aktuell irgendwie ein großes Problem in der Gesellschaft und damit auch in den Unternehmen, die ja oft ein Spiegel der Gesellschaft sind, dass wir sehr unterschiedlich sind und dass wir eben nicht wie in so einem Podcast darüber sprechen und uns versuchen zu verstehen, sondern das bleibt oft so siloartig getrennt. Und da kann natürlich eine Vision oder ein großes Ziel hat natürlich die Chance, dass wir uns verbinden.
Ja. Ich glaube, da gibt es noch eine zweite Komponente. Also dass wir verbinden, dass wir zusammenhalten quasi, dass wir Diversität nutzen, statt sie zu verteufeln. Ja. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Menschen grundsätzlich erstmal, also dass es nicht einfach ist für Menschen, sowas wie so einer Vision zu folgen. Ich glaube, Menschen haben grundsätzlich Angst vor dem Ungewissen. Ja, und Zukunft ist ja immer ungewiss. Und je weiter ich in die Zukunft gehe, umso schwieriger wird es auch für Menschen einfach, sich auch selber in der Zukunft so vorzustellen. Es gibt so eine amerikanische Zukunftsforscherin und so eine Spieleentwicklerin, Amy McGonigal heißt die. Und die hat sehr schön das immer so dargestellt, also du das zu deinem zukünftigen Ich baust du kein Mitgefühl auf. Also der Olli in 10 Jahren, der ist vielleicht zu dick oder macht zu wenig Sport oder hat nicht aufgehört, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Rotwein zu trinken oder weiß der Henker was. Und dann geht es das vielleicht nicht gut, weil er 10 Jahre vorher eigentlich zu seinem zukünftigen Ich kein Mitgefühl hatte. Ja, das heißt, ich treffe heute Entscheidungen, die für mein zukünftiges Ich nicht gut sind, weil das einfach für mich total, also out of range ist, mir das so vorzustellen. Und das geht für Organisationen genauso. Und deswegen, das kann man im Prinzip trainieren, indem man in die Zukunft reist. Also indem man sich genau explizit vorstellt, wie sieht das denn aus? Wie sieht der Olli in 10 Jahren aus? Wie fährt er zur Arbeit? Fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit dem Robotaxi? Ja, arbeitet er mit Mitte 60 überhaupt noch? Ja, oder keine Ahnung, macht er irgendwas? Ja, so, und in dem Moment, wenn ich das mache, dann fange ich an, zu meinem zukünftigen Ich dieses Mitgefühl aufzubauen. Und das ist total, total spannend. Und das, ich glaube, so eine Vision hilft natürlich, wenn man sich dann gemeinsam sowas vorstellt, dass eine ganze Nation oder vielleicht sogar vielleicht auch in Europa mit einer gemeinsamen Vision, und vielleicht wären wir auch gerade in der aktuellen Situation vielleicht auch dazu genötigt, uns das vorzustellen, uns als Europa, oder vielleicht brauchen wir auch Politiker, die in der Lage sind, tatsächlich da aus der Komfortzone auch rauszugehen und aus dieser ich muss wieder gewählt werden Idee rauszugehen und eine verbindende Vision für alle Europäer vielleicht auch entwickelt, was ja noch viel schwieriger ist. Aber dass wir dadurch quasi lernen und trainieren, so quasi Mitgefühl für uns selber und unsere Gesellschaft für die Zukunft aufzubauen. Und ich glaube, deswegen sind so Moonshots extrem wichtig, dass einer uns das vorlebt und das auch, sag ich mal, bunt illustriert und auch vorstellt, wie das dann irgendwie aussieht.
Ich war ja gestern in Berlin bei Frederik Pferd, dem ehemaligen Innovationschef von Google, der jetzt gerade mit seinem neuen Buch unterwegs ist. Da geht es ja um den Zukunftsgeist. Genau. Das ist ja das Wort, das er da kreiert hat. Und was ganz interessant war, er sagte dann am Anfang, wir ganz Deutschland sitzt so um 20.13 Uhr vorm Fernseher und genießt es, diese Wettervorhersage zu bekommen, weil wir bekommen dann so ein Gefühl von Sicherheit, wie die Zukunft sein wird. Oder auch noch der DAX vielleicht. Und also so wird sich das entwickeln und darauf lassen wir uns jetzt mal ein und dann können wir uns morgen drüber unterhalten, ob es so gekommen ist oder nicht. Aber irgendwie hatten wir schon mal den Eindruck, da ist eine Straße, auf der wir gehen können, so nach dem Motto. Und überall, wo das so nicht ist, wie du schon sagst, fühlen wir uns unwohl und bleiben dann lieber im Jetzt auch gedanklich und essen dann doch den Burger und ärgern uns morgen drüber, weil wir irgendwie auf der Waage feststellen, das hat nicht geholfen und so weiter. Und das finde ich ganz interessant, so diesen Kontrast, dass wir einerseits die Zukunft ja nur gestalten, indem wir heute die Entscheidung treffen und andererseits so verankert sind im Jetzt, dass es uns irgendwie schwer zu fallen scheint, vorausschauend zu agieren, auch Unternehmen. Ne? Es ist ja, Unternehmen sind ja oft auch so ähnlich wie Menschen. Im Kleinen sind Unternehmen dann oft im Großen, oder? Das sind so Organismen. Und dann sagt man immer, natürlich, wir tun irgendwas für die Zukunftsfähigkeit, aber das sind dann auch oft nur so kleine Dinge und man bleibt im Jetzt. Und deswegen frage ich mich oder gebe die Frage auch an dich weiter, wie weckt man denn so einen Appetit auch auf Zukunft? Wie weckt man so eine Innovationsfreude vielleicht sogar, dass das ein Stück Normalität wird, sich parallel zum Tagesgeschäft eben auch mit Experimenten und den Dingen, die dazugehören, zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Du stellst ja nur gute Fragen, also die ist
ja sehr gut. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, ich muss das mal rausschneiden, immer wenn meine Gäste sagen, das ist ja eine sehr gute Frage. Daraus mache ich mal so einen Clip, so 10 Minuten. Und aber das ist ja nicht nur eine gute Frage für dich, sondern für uns alle natürlich.
Ja. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, das ist das Thema Storytelling. Ich muss einfach eine gute Geschichte erzählen. Das ist so, ich sage immer, wenn die Titanic nicht gesunken wäre, wäre das ein scheiß langweiliger Film. Und darum geht's, glaube ich. Ich habe irgendwann einen Spruch gesehen, ich glaube, die gibt's auf T-Shirts, aber ich benutze ihn auch immer in meinen Vorträgen. Das ist No Risk, No Story. Ja, also ich glaube, man muss den Leuten auch schon so ein bisschen es muss schon ein bisschen auch Abenteuer sein und es muss auch irgendwas Erstrebenswertes natürlich sein. Ich muss eine Zukunft machen, wo alle hinwollen. Ich meine, wenn wir uns nochmal kurzer Exkurs nochmal überlegen, du sagst, wir bleiben in so einem Hier stecken, aber es gibt ja auch genug Menschen gerade heutzutage, die lieber in der Vergangenheit stecken bleiben.
Ja, oder
also
so.
Die glauben, ne? Also das sehr rückwärts zu sagen, das kenne ich ja schon. Also ich glaube gar nicht, dass sie das besser finden, sondern ich glaube, das ist einfach nur die Sicherheit zu sagen, okay, das kenne ich schon, das macht mir nicht so viel Angst, weil es halt ungewiss ist.
Ja? Sicherheit also ist wichtiger als Wohlfühlen, ne?
Ja. Und das ist natürlich, dass das rational genauso schwierig ist, ja, wie zu sagen, ich stelle mir jetzt eine konkrete Zukunft vor. Das geht ja natürlich auch nicht. Ich kann mich ja immer nur mit Szenarien, ne? Man bildet ja so Szenarien. Und ich glaube, das ist das, was du so gesagt hast, wie kriege ich Leute dazu? Ich muss sie mit Szenarien begeistern. Ich muss ihnen eine Welt zeigen, die halt interessant ist. Ich muss ihnen auch Etappenziele, glaube ich, mitgeben.
Es darf nicht so abstrakt sein, ne? Und den Mond konnte man immerhin sehen, ne? Also er war ja sichtbar, so dass man sich damit irgendwie beschäftigen konnte. Es darf jetzt nicht
man irgendwie konnte auch fliegen, ne?
Es hätte nicht geklappt, wenn das ein Planet gewesen wäre, den man nicht gesehen hätte, glaube ich. Es spielt schon eine Rolle, dass das irgendwie einen Bezug zur Realität und zum Jetzt hat.
Absolut, ne? Also das glaube ich, es muss achievable sein, ne? Es muss irgendwas sein, was man auch wirklich, was ambitioniert ist, aber trotzdem irgendwie realistisch. Und ich finde ja auch, gibt ja auch dieses schöne Buch, dieses Factfulness, Wo wir sagen, das ist immer so, das hat ja viel mit Perspektive zu tun und auch wiederum auch damit Storytelling. Ich kann, also dieses Buch, wie heißt der, Rosling, glaube ich.
Hans, ne? Rosling. Rest genau. In peace übrigens.
Ja, der ist ja auch schon leider relativ früh dann gestorben. Aber diese Idee, einfach Fakten so aufzubereiten, ja, dass, oder wir Menschen neigen ja dazu, zu sagen, alles ist schlecht, ja, alles ist mies und so weiter. Und der hat es ja geschafft,
der Negativity Buch, Bias,
indem er aufbereitet hat, wie, ja, ne, wie wir das hinkriegen. Und ich glaube, das ist genau so, was wir müssen. Wir müssen eine positive Zukunft aufzeigen und auch klar sagen, dass das funktioniert. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt angucke, wie wir, also wie viel erneuerbare Energie wir jetzt auf einmal schon hinkriegen, ja, also dass wir solche Etappenziele mal nehmen, wir sind noch nicht am Ende, aber sagen, wow, keine Ahnung, 60%, so cool, hätte vor ein paar Jahren noch nie jemand gesagt, ja, dass das grundsätzlich funktioniert, ja. Und ich glaube, wir sehen immer viele Sachen, ne, wir sehen immer so das halbleere Glas, wir müssen eigentlich mehr so, ne, das halbvolle Glas,
ja,
sehen und es dann auch vielleicht voll machen, ne?
Genau, wir müssten, aber gleichzeitig sind wir irgendwie menschlich so gepolt, uns triggern nun mal die negativen Nachrichten und genau deswegen gibt's diese Nachrichten und dann wünschen wir uns immer eine Good News Zeitung oder Nachrichtenformat, aber das würde einfach nicht so geguckt werden und die Bild-Zeitung gibt es nun mal, weil viele Menschen die auch lesen, deswegen funktioniert dieses Produkt, jetzt kann man auf die Bild-Zeitung schimpfen, auch zu Recht meistens, aber die gibt's halt, weil das einen Bedarf gibt und irgendwie gucken wir, und das ist ja eben auch so, ne? Wir gucken dann lieber, was heißt lieber, wir gucken eher auf die Gefahren, ne? Wir gehen eher dann wieder so in diesen Sicherheitsmodus oder sogar Energiesparmodus, weil ja Abenteuer und das Unbekannte, das ist ja immer mit hohem Energieaufwand verbunden und mit vielleicht sogar Rückschritten und mit ja, Phasen, in denen es dann eben auch eng werden könnte. Und deswegen sehen wir ja auch immer wieder in diesen Gallup-Studien und es gibt auch andere, die zeigen, wie viele Menschen eigentlich nicht wirklich happy sind in ihren Jobs und sie bleiben aber zu großen Teilen. Es gibt ja diese Wechselbereitschaftsstudie, die sagt irgendwie, je nachdem, welche man nimmt, gut ein Drittel der Leute kann sich vorstellen zu wechseln. Ich würde mal vermuten, nicht mal ein Zehntel von denen macht's dann auch, ne? Also jedenfalls nicht so viele, wie sich damit beschäftigen. Und deswegen frage ich mich immer so, also wie kommen wir da aus dieser Mühle raus?
Ja, aber ich glaube, wie wir das als Menschen schon immer gemacht haben. Ein paar sind dem Säbelzahntiger hinterhergelaufen, so ungefähr, oder aus dem Dorf raus, und über den nächsten Hügel drüber, ich glaube, das werden nie alle gleichzeitig machen, aber wir brauchen an der Stelle einfach wahrscheinlich so Role Models, wir brauchen Leute, die eine Vision haben, vorne weggehen.
The crazy
ja, die
ones.
Müssen ja nicht mal Trouble machen, die müssen einfach mutig sein. Ich glaube, ich sag mal so, die Schönheit von Mut, ne? Also wir wären nicht da, wenn nicht einige Menschen sozusagen mutig genug waren, einfach Sachen zu riskieren, Sachen zu wagen und so. Und das waren immer nur wenige, die das gemacht haben und die anderen mitgezogen haben. Genauso wie mutig ist das, also ich meine, ich muss mir überlegen, der Kennedy war ja damals Mitte 30 oder sowas, der war ja wirklich jung noch, ne? Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, wenn da nur die ganzen alten Säcke mit Verlaub da irgendwie an der Macht sind, war das ja ein junger Typ. Und der gesagt hat, ey, wir fliegen zum Mond. Also wie mutig muss man gewesen sein, allein sowas auszusprechen? Ja, also nicht nur das so zu machen, sich in so eine Box reinzusetzen und zum Mond zu fliegen, das ist das andere, aber.
Es war ein Wagnis, ne? Es war nicht klar, dass das Ding akzeptiert wird, dieser Moonshot, sondern es stellte sich dann ja erst nachträglich auch als Erfolg raus. Es hätte auch sein können, dass man ihn komplett für verrückt erklärt.
Absolut, ne? Ich glaube, diesen Mut, diese Bereitschaft auch zu scheitern, so das vermisse ich halt natürlich immer mehr. Das liegt natürlich daran, dass wir auch aktuell und auch in einer Situation sind, ja. Und vielleicht ändert sich das jetzt gerade, just, ne, wenn wir auf einmal jetzt sozusagen auch unser Schicksal gerade hier in Europa jetzt auch mal viel mehr selber in die Hand nehmen müssen und es nicht immer jemand gibt, der schon sagt, das wird schon so, ne? Dass wir vielleicht auch da jetzt an der Stelle auch mutigere Entscheidungen fällen können oder müssen und es da vielleicht auch ein paar gibt, die sich vorne hinstellen und sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal und hoffen, dass genug Leute mitgehen. Wir alle werden nie mitgehen, ja. Und aber solange ich die Leute nicht den sozusagen eine Zukunft ausmale, die erstrebenswert ist, werden die natürlich einfach auch so ihren gewohnten Platz irgendwo, wenn die kein Risiko eingehen, den Platz auch nicht verlassen. Ne?
Was war denn das Mutigste, was du bisher gemacht hast?
Oh Gott, das Mutigste, was ich je gemacht habe. Also, das ist total interessant, weil Mut ist ja auch relativ, ne? Also viele Menschen, mit denen ich rede, die Naja, also das ist wirklich total interessant. Also ich muss sagen, also für mich so in meinem kleinen Mikrokosmos, ich habe echt Höhenangst. Ich habe echt Probleme mit Höhe, warum auch immer. Und ich challenge mich da immer so. Und es gibt ich liebe die Berge. Also wir haben ja letztes Mal bei dir auch im Podcast oder meinem drüber gesprochen. Ich liebe auch das Meer, aber ich liebe auch die Berge. Und vor allen Dingen so die Dolomiten, also Südtirol, bin da oft und da gibt's halt so Klettersteige. Und da gibt's den berühmten Alpini-Steig, den mussten damals im Ersten Weltkrieg irgendwie Kriegsgefangene mussten den da reinschlagen. Die gibt's auf 500 Meter Höhe, so einen halben Meter breit gibt's da
einen super Job,
sehr,
ne?
Langen.
Bitte? War auch ein toller Job, das da
ja, in den Felsen. Wir haben sich auch nicht ausgesucht, ja, irgendwie, und mussten dann so wirklich dann sind da rübergelaufen, haben dann im Winter so Schrapnelle auf der Schulter getragen. Also irre, was, also Wahnsinn, ich meine, was kriegst eh Scheiße. Also was war da für Sachen kommen. Aber da kann man so drüber laufen und das ist so wirklich, wenn du weißt, okay, wenn du hier einen falschen Schritt machst, dann so, war für mich so, das zu machen, das war für mich so mein inneren Schweinehund, den ich überwunden habe, das war für mich so glaube ich, das Mutigste, sowas zu machen.
Also den Ängsten zu begegnen, ne? Darum geht es ja, oder? Geht ja nicht darum, irgendwas zu tun, wo andere sagen, das war mutig, und für einen selber, so wie das ein Podcast aufnehmen, das war sicherlich bei den ersten Malen noch mehr mit Mut verbunden als heutzutage, nach einigen Folgen. Aber es hat ja offensichtlich mit der Zone zu tun, die außerhalb der Komfortzone ist oder die sogar mit Angst verbunden ist.
Genau, und wo man auch vielleicht sagt, okay, manche sind auch da vielleicht einfach auch, haben eine andere Schwelle. Also ich kriege das oft gespiegelt, so allein zu sagen, hey, jetzt ein Unternehmen zu gründen, ist total mutig. Jetzt gerade aktuell zu sagen, oh, du gehst aus deinem eigenen Laden raus, das ist so mutig wäre ich nie. Ja, und das kommt mir ehrlich gesagt in dem Vergleich überhaupt nicht so vor. Für mich ist das eine ganz klare, eine rationale Entscheidung gewesen, die vorbereitet war und so weiter. Und von außen sieht das manchmal halt wirklich dann so aus, als ob da jemand wirklich sagt, okay, wow, ja. Das ist ja immer so ein Managen von Risiken, ne, und von eigenen Befindlichkeiten. Deswegen, für so die Frage, was ist das so das Mutigste, ist halt für einen selber, finde ich, immer sehr schwierig, das so zu beantworten. Ne? Also man kann das sozusagen aus seiner persönlichen, ne, aus seiner, also so
wie ich. Aber unternehmerisch, fällt dir da was ein? Ihr habt ja viel bewegt.
Naja, gut, Ich meine, Podcasten ist eine Sache, das nimmst du auf, ja. Ich kann dir sagen, also was wirklich, und ich glaube, das können wahrscheinlich wirklich auch nur Fernsehleute noch sozusagen dieses Gefühl teilen, ist halt echt live oder Radio oder sowas. Ich weiß nicht, ob du mal, wenn du in einer Live-Sendung bist und ich glaube, das ist schon auch eine andere Hausnummer.
Ich habe also meiner Musikzeit als ich in deinem Podcast war, das verlinken wir hier mal in den Shownotes, haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und da war ich dann manchmal auch als Rapper eingeladen in Radiosendungen, um dann da live zu rappen und zwar zu freestylen, also spontan zu sein, was auch nicht immer geklappt hat. Aber wenn es dann klappt, ist es natürlich toll, ist es was ganz Besonderes, wenn du genau weißt, jetzt kommt's drauf an.
Ja. Und ich meine, das ist dann auch, für viele Menschen ist das halt, also ist das schon was, wo du echt Mut haben musst, sowas zu machen, ne? Sagen, okay, das geht jetzt allein mit mir nach Hause, ja, wenn das nicht klappt, ja. Das sind so Sachen, ich hab früher im Studium, ich habe Theater gespielt, das heißt, du bist auch live auf einer Bühne, wenn du deinen Text vergisst oder so, gibt's halt keinen Schnitt und keinen doppelten Boden und wir nehmen das nochmal auf. Und dann ziehst du noch die anderen mit rein, wenn du wieder deinen Anschluss vergessen hast und so. Also ich glaube, da gibt es schon, also finde ich so Live-Situationen, das ist schon, da musst du schon ein bisschen Mut haben, glaube ich, dich für andere zu stellen und einfach mal einen rauszuhauen.
Also geht es ja auch darum, dass wir in Organisationen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Aber wie machen wir das? Ist das Führungsaufgabe oder würdest du sagen, das ist Aufgabe von uns allen?
Ja, 100%. Also Also für mich, wie gesagt, wenn wir vielleicht nochmal dieses Bild des Gärtners nochmal sozusagen da bemühen, ich glaube nicht, dass ich jemanden mutig machen kann. Also, aber ich kann Rahmenbedingungen schaffen.
Gibt keinen Knopf, ne?
Nee, es gibt nicht den Mutknopf, den du drücken kannst. Ich glaube, du kannst immer als Vorbild vorne weggehen und sagen, hey, wenn der Olli sich jetzt da oben auf den Alpini-Steig traut, dann kann das ja nicht so schwer sein, dann kann ich da hinterhergehen oder so. Also ich glaube immer, dass das ganz sicher, dass das ein Team-Effort ist, dass das auch was mit Gemeinschaft zu tun hat, dass du da auch immer welche brauchst, ne? Wie in allen Teams, du brauchst halt verschiedene Rollen in den Teams, du brauchst einen oder eine, die vorne weggeht, die sagt, guck mal hier, ich habe hier mal über den Tellerrand geguckt, ich habe mal was, wenn ich so über Führung irgendwie spreche, ich habe mal sowas, ich nenne das Salatschüssel-Dilemma. Das heißt, wenn ich mir, du kannst dir so ein Bowl vorstellen, also eine Salatschüssel, die so rund ist, und ich sag mal, wenn du die jetzt normal auf den Tisch stellst, dann ist das ist das ein konkaves Gleichgewicht. Das heißt also, wenn du da eine Orange reinlegst, die rollt immer nach unten, sozusagen in diese Schüssel unten rein. Und das ist so die Perspektive zum Beispiel für Führung, wenn du Menschen hast, die du verändern möchtest. Du hast permanent das Gefühl, dass du sozusagen, oder sag mal, rohe Eier, du schiebst die so an den Rand und lässt die über den Schüsselrand rausgucken und sobald du loslässt, rollen die alle wieder zurück, ne, in dieses stabile Gleichgewicht rein. Das ist die Perspektive von zum Beispiel von Führung, die sagt, ich möchte, dass die Leute mutiger werden, dass die mal über den Teller oder den Schüsselrand rausgucken. Wenn du jetzt aber die gleiche Schüssel nimmst und die umdrehst, also quasi mit der offenen Seite nach unten stellst, und dann hast du oben nur so ein instabiles Gleichgewicht. Und wenn du dann überlegst, du stellst ein Ei so auf der Spitze da oben drauf, so fühlen sich dann oft sozusagen die Leute aus der Organisation, die sich verändern sollen von außen, und die sagen, sobald ich mich ein Stück bewege, rolle ich hier runter und zerschelle da unten. Und ich glaube, das ist dieselbe Schüssel, das sind dieselben Menschen, die verschiedene Perspektiven einfach auf die gleiche Situation haben. Und ich glaube, man braucht immer Leute, die die Leute nach oben schieben und denen sagen, guck mal hier über den Schüsselrand. Ja, vielleicht ist es gar keine Schüssel, vielleicht ist es sogar ein Golfball, ja, der, weißt du, mit diesen ganzen Dellen drin, ja, dann sozusagen über den, mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft fliegt. Und ich glaube, da müssen wir alle zusammen was dran machen und eine Organisation kann da, glaube ich, sehr, sehr mutig sein, indem es gute Strukturen gibt, indem es eine gute Fehlerkultur gibt, ne? Und weil Mut, das geht ja immer schief, ne? Man probiert Sachen aus, die funktionieren nicht. Und wenn ich da einmal gelernt habe, dass ich dann sofort einen auf den Deckel kriege, dann wird mein Mutlevel sicherlich auch sinken, so. Und wenn ich als Kollege, Kollegin das vielleicht irgendwie vorlebe, die anderen, die vielleicht ein bisschen ängstlicher sind, mitnehme. Die Frage, was brauchst denn du eigentlich jetzt, damit wir hier vielleicht einen Schritt vorankommen und da mehr zuhöre und so. Ich glaube, dann ist Mut ein Team-Effort in der Organisation.
Jetzt hast du schon gesagt, du bist aus der Company rausgegangen, freiwillig, bewusst und bist jetzt auch bereit fürs nächste Level. Und das ist ja eine spannende Zeit. Ich habe mich kürzlich auch mit jemandem unterhalten, der war CEO und ist da auch rausgegangen. Und der sagte, das ist so toll gerade diese Zeit. Er fühlt sich wie in einem Süßigkeitenladen und guckt sich das gerade alles an und überlegt, was er nimmt. Das fand ich eine sehr schöne Perspektive. So leicht ist es nicht für jeden, muss man auch sagen. Manch einer hat auch einfach Verpflichtungen und kommt aus dem gut bezahlten Job vielleicht einfach nicht raus. Das kenne ich auch. Leute, die ein Haus abzahlen, die sagen, ich würde gerne was anderes machen, aber irgendwie ist das Ding hier gerade so gut bezahlt, dass es gar nicht anders geht. Aber back to you. Wie ernährst du dich denn diesem unbekannten neuen Abschnitt?
Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Süßigkeitenladen. Also was ich festgestellt habe, ist, dass ich habe natürlich, als das irgendwie klar war und als wir gesagt haben, okay, wir verziehen das jetzt so zum Jahresende, habe ich natürlich angefangen, mich mal zu bewerben, weil ich gedacht habe, okay, ich will einfach mal wissen, so wie ist mein Marktwert quasi so.
Hast du eine Bewerbungsmappe angelegt?
Ja, gut, ich habe mich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie beworben. Das war also mein Problem. Das heißt, ich musste unter den Dachboden gehen und meine Zeugnisse rausgraben und die dann einscannen. Und habe auch einen Lebenslauf geschrieben. Ich glaube, der erste war 7 Seiten lang. Dann habe ich einen Kumpel, der in einer Personalabteilung von einem großen Unternehmen arbeitet. Der hat gesagt, Olli, da musst du vielleicht mal dich fokussieren. Das ist beim Generalisten, ja. So. Ich sagte, ja, wie, Moment, das war alles wichtig und das ist auch wichtig. Und da habe ich noch das gemacht und so. Und ja. So. Aber da muss man zu sagen, ich bin jetzt Mitte 50. Da wirst du dann auch echt entweder offen oder auch nicht offen angesprochen, wirst du Opfer dann auch von struktureller Diskriminierung. Ja. Das heißt also total schwierig. Also im Prinzip habe ich nicht einen 15, 16 Stellen beworben, wo ich geglaubt habe, da passe ich ganz gut rein, nicht ein Vorstellungsgespräch bekommen und so. Also das ist dann schon auch die Wahrheit, ne, dass man dann irgendwie sagt, okay. Und darüber bin ich so ein bisschen.
Alt, Olli.
Ich bin zu alt. Ja, ich sage mal, ich bin schön reif, ja, wie so ein guter Wein, ja, aber naja, ist halt, ja, und ich bin natürlich auch und Generalist so.
Genau, 30 Jahre Berufserfahrung, aber selber erst 30
Anfang 30
Jahre
sein. Genau. Ja, genau. Nee, und es ist auch so, dass ich glaube, das ist auch, nee, mit Spaß beiseite, also ist ja nicht nur das Alter, sondern ich habe natürlich einfach so viel schon gemacht, ne, und habe natürlich auch so eine, dieses 25, 26 Jahre selbstständig sein, ich glaube, das schreckt natürlich viele ab. Designer kommt zu einer an, der macht dir nur sein Ding, dann ist der so alt, dann ist der viel zu teuer und so weiter. Ich glaube, da gibt's natürlich schon viele Aspekte, dass das auch so, ohne dass man mich quasi kennt, dass dann einfach auch schwierig ist, einfach über so eine Standardauswahl in so einer, wenn die da hunderte von Bewerbungen kriegen, das zu machen. Also, aber was ich daraus gelernt habe, ich will jetzt gar nicht drüber jammern, sondern ich will eher sagen, okay, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich aber total gebiased in diese Auswahl gegangen bin. Ja, das heißt, also ich habe in dem Süßwagenladen, an dem Süßwarengeschäft, habe ich nur an dem Regal gestanden, was ich schon gekannt habe. Ja.
Ja, du hättest dann, auch nochmal aus dem Laden rausgehen können.
Ja, man müsste mal aus dem Laden rausgehen und sagen, sind Süßigkeiten überhaupt meins so ungefähr? Ne? Ist das überhaupt das Einzige, was toll da draußen ist? Also deswegen glaube ich, ist momentan so die Chance für mich auch, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt gerade in so einer Phase, in der ich mir quasi auch erlaube, dass mich jetzt eine Idee findet, ja, so eine Aufgabe. Weil ich sage, die ich mir vorstellen kann, das sind natürlich alles Sachen, die passen so in das Bild, was ich bis jetzt gemacht habe. Und du hast mich ja am Anfang auch so gefragt, ne, was sind so meine Talente und so. Also ich bin sicher, es gibt ganz viele Aufgaben noch da draußen, die ich mit meinen Talenten sehr gut machen kann, aber die ich mir so gar nicht vorstellen kann. Ja, und ja. Ich bin jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mit einem fetten Gehalt irgendwie freigestellt und kann jetzt ein Jahr lang rumdödeln, sondern ganz ehrlich, ich muss auch arbeiten, ich muss auch Geld verdienen, ja, muss auch noch ein Haus abbezahlen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache das jetzt so als Spielerei, sondern es ist jetzt für mich wirklich so die Sache, wenn ich jetzt in dem zweiten Abschnitt in meinem Berufsleben und ich sag mal, ich habe jetzt noch 10, 15 hoffentlich gesunde, gute Jahre, dann will ich natürlich jetzt einfach auch mal einen Weg einschlagen, der dann einfach auch trägt, ne? Dass es dann nicht aktionistisch irgendwas ist, sondern eher...
Oder noch was gründen, ne?
Ja, dann noch was gründen, wobei ich auch sagen muss, das ist so, wenn du 25 Jahre lang irgendwie immer deinen eigenen Laden hattest, jeden Morgen aufwachst und sagst, okay, wie kriege ich die Jobs an Land gezogen, dass hier alle Mäuler gestopft werden? Also ich kann mich auch gut, glaube ich, mit einer Situation, zumindest aktuell, anfreunden, in der man auch irgendwo vielleicht in einer Organisation oder in einer Struktur arbeitet, wo man nicht mehr so viel Verantwortung dann tatsächlich, also in dem Kontext trägt. Also ich trage gerne Verantwortung, darum gibt es nicht, aber dass man vielleicht auch irgendwie und vielleicht auch irgendwas ist, was tatsächlich auch einen gewissen, ich sag jetzt mal, eine gewisse so einen gewissen Impact hat. Und ich glaube, wenn du jetzt nochmal neu gründest, das braucht ja bestimmt nur wieder 5 Jahre, bis das richtig läuft und so weiter. Und
wer weiß.
Kann man machen. Also vielleicht mit jemandem, also mit vielleicht jemand Jungem zusammengründen, ne, dass man sagt, man hat so ein Sandwich,
ja,
und sagt, okay, hier, ich kann mit meiner Erfahrung, ohne dir reinzuquatschen, irgendwo helfen, so ein Ding hochzufahren und dann das noch ein bisschen so zu begleiten und so. Das kann ich mir schon noch vorstellen, aber jetzt allein nochmal was machen, ich weiß es nicht. Aber wir vielleicht sprechen wir uns im halben Jahr und ich muss das machen.
Genau. Das ist mein also Plan Leute, B, ja. Folgt dem Olli mal. Wir packen natürlich alles in die Shownotes. LinkedIn, Xing und StudiVZ und wo auch immer du noch unterwegs bist.
Das spielt es aber sehr hart auf mein Alter an, StudiVZ. Ja, aber das war damals, hat sich doch so niemand vorstellen
stay
können.
Friends. Facebook, Stay Friends. Da konnte man dann so alte Klassen.
In New in Town gab es auch Leute. Also es gab eine Tonne an solchen Sachen. Ja.
Lokalisten.
Ja, wir hatten auch mal, was eigentlich der Freizeitmanager, wir hatten nochmal so eine Plattform gebaut, die, wo man sich sozusagen als Freizeitsporttruppe irgendwie so organisieren konnte. Irgendwie. War eigentlich total cool, die Leute waren total traurig, als wir es abgeschaltet haben, aber es hat halt irgendwie, es hat nicht geflogen, ja.
Was aber ich ja gerne mal machen würde, falls irgendwann mal Langeweile aufkommt, was noch nicht absehbar ist. Ich habe ja mal im Altenpflegeheim gearbeitet, ne? Da habe ich ja meinen Zivildienst gemacht. 98 zu 99 und habe irgendwie seitdem eine Verbindung zu älteren Leuten einfach und finde das auch, ich will sowieso irgendwann auch nochmal einen Podcast mit sehr alten Leuten machen, das auch, aber businessseitig, ich würde es ja cool finden, weil viele sind sehr einsam, ne, im Alter, was sehr traurig ist und sind aber mittlerweile auch, haben irgendwann vor 10 Jahren so einen Smartphone-Führerschein gemacht oder einen Internet-Führerschein und so weiter. Das ist schon alles da. Die nutzen alle WhatsApp und so weiter. Die würden sich jetzt aber nicht auf LinkedIn anmelden und Facebook, weiß ich nicht, hoffe ich nicht, da mal was Cooles anzubieten. Ja. Ich hatte mal vor Ewigkeiten mir mal spaßenshalber da gab es so ein Social Network für Senioren. Das war aber ganz, ganz schlecht. Und sowas mal in cool zu machen, auch gegen Einsamkeit was zu tun, um ältere Leute zu vernetzen und vielleicht treffen die sich dann auch im Real Life. Auf sowas hätte ich ja mal Bock, Olli. Da mal irgendwie ein Social Network für ältere Leute zu machen. Wichtig ist ja, glaube ich, generell, dass man einfach Ideen sammelt, ne? Und dann guckt man mal, welche Idee schickt man mal ans Rennen, ne?
Absolut, ne? Ich glaube, das ist ja auch, weil wir so über Zukunft irgendwie auch viel gesprochen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man so Ideen halt einfach, dass man die nicht sofort verwirft, sondern dass man sie zumindest einmal verprobt. Ja. Ich glaube, wir haben ja heute ganz viele Möglichkeiten, gerade jetzt auch mit KI, sehr schnell in so einen prototypischen Bereich zu kommen. Ja? Also so deine Idee jetzt irgendwie mit so einer Senioren-Facebook-Klon-Geschichte, sowas könnte man wahrscheinlich relativ einfach bauen. Man könnte es einfach mal 5, 6, 10 Leuten irgendwo zeigen. Und wenn das dann gut funktioniert, dann kann man ja weitermachen. Ne? Und aber das sind vielleicht genau solche Ideen, die man spreaden muss, und dann resonieren die vielleicht mit irgendjemandem. Und
wir haben heute mehr Möglichkeiten denn je, ne? Gute Ideen zu verbreiten und Resonanz einzuholen. Also wir leben, und da sind wir wieder bei Hans Rosling, wir leben eigentlich schon auch in, nicht nur in interessanten Zeiten, sondern auch in Zeiten, die viel Optimismus eigentlich ermöglichen können. Denn wir können heute mit allen Menschen rund um die Uhr, rund um den Globus uns austauschen und Podcasts aufnehmen und Ideen challengen und haben so viele neue Möglichkeiten mit KI noch als Erweiterung unserer Möglichkeiten. Also jetzt geht es eigentlich wirklich darum, kreativ zu werden. Und das wäre dann nur meine letzte Frage an dich. Wie bist du kreativ? Was hilft dir dabei?
Da ist auch schon wieder so das wie mit dem Mut, so die Frage, was heißt denn Kreativität? Ne? Also ich bin jetzt, also wenn man mal Kreativität so definiert, dass man sozusagen einmal so die Gehirnseiten so kreuzweise verschränkt. Also ich glaube, ich kann passabel zeichnen, ich kann so ein bisschen Gitarre spielen. Ich bin jetzt also kein großartig darstellender oder künstlerisch kreativer Mensch. Aber ich glaube, das, was ich eingangs gesagt habe, so die Idee, neue Lösungen zu finden, indem man Bestehendes anders sozusagen reassembled, das ist so meine Form von Kreativität, ne? Solche Sachen zu machen.
Sampling Dinge nennen wir das im Hip-Hop.
Ja, genau, Sampling. Du schnippelst neue Sachen zusammen.
Ideensampling.
Und kriegst was Neues daraus. Ich glaube, sowas kann man nicht trainieren. Ich glaube, so ein paar Geschichten, also wo ich immer gut denken kann und sowas, ist tatsächlich so beim Sport. Ich bin auch eher so ein Ausdauertyp, statt, also mit dem Ball so kann ich nicht viel anfangen. Ich habe einmal also Jürgen Klopp hat früher mal in unserer Betriebssportmannschaft gespielt, in den Mitte der 2000er.
Den kannst du mal einen Podcast einladen.
Ja, gucken, ob er da drauf Lust hat. Naja, es war ganz lustig, weil der war ja gerade frisch Trainer in Mainz als Spieler ja quasi, und dann haben wir übernachtet zum Trainer, und dem fehlte sehr viel Technik, also die hatten keine Spielanalyse und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren mit seinem Co-Trainer befreundet, und der saß dann bei uns und hat dann bei uns irgendwie damals noch mit Premiere, was heute Sky ist, Spiele aufgezeichnet und sie zusammengeschnitten und so. Wir haben dann irgendwie ein Azubi von uns dann hingestellt, oder einen Studenten von uns auf die Tribüne gestellt, der hat mit so einer Kamera gefilmt. Das war dann die erste Spielanalyse, die es so gab.
Ja.
Und da wir nur irgendwie 5, 6, 7 Leute damals im Team waren, und dann haben wir so von den 05ern halt ein paar einfach bei uns mitgespielt, und dann den Kloppo hat und sein Co-Trainer und so weiter, damit wir 11 Leute waren und dann spielen konnten. Und da musste ich also auch mitspielen, und wie gesagt, ich bin völlig untalentiert, was Fußball angeht. Und hat Klopp immer gesagt, pass auf, Olli, du rennst nach vorne und ich schieß dich fest an. Ja, und dann prallt der Ball vielleicht auch mal ins Tor. Ja. Also übrigens, wenn wir über Mut reden, wäre das vielleicht auch noch die Idee gewesen, dass ich mich getraut habe, mit den ganzen Cracks da irgendwie aufs Spielfeld zu rennen und sowas zu machen. Aber wenn ich dann mal, also das ist ja auch Kreativität. Ich glaube, was ich von auch damals, also wenn du das retrospektiv dir anguckst, hat zum Beispiel Jürgen Klopp schon immer agil gearbeitet. Also immer genau das, was wir gerade besprochen haben. Der hat einfach kleine, leichtgewichtige Ideen genommen, hat die verprobt. Wenn die funktioniert, dann ist er weitergegangen. Ja? Und ich glaube, das ist, der sagt ja auch immer, ne, wenn ein Spieler am Tor vorbeischießt, dann ist das kein Fehler, sondern das ist eine Information, die er braucht, um zu lernen und beim nächsten Mal zu treffen. Und ich glaube, das sind so Dinge, das sind so Kleinigkeiten, ja, die, wenn man die verinnerlicht, eigentlich auch dazu führen, ne, dass man sagt, okay, denke immer positiv, nur dass wir brauchen mehr Optimisten, für quasi an mit Stärken, also dass man sagt, okay, das kannst du richtig gut, also mach das, ja. Also Olli konnte immer rennen, das heißt, Olli, renn einfach nach vorne, irgendeiner wird dich schon anschießen, ja. Keiner von mir verlangt, dass ich jetzt tatsächlich irgendeinen ausdribbel. Und probiere kleine Ideen irgendwie erstmal aus und lass sie dann irgendwie wachsen, ne? Und hab Mut und Vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was wir mehr brauchen noch. Ne?
Das bringt mich ja wieder zu einem meiner Lieblingskalendersprüche. Go out where luck can find you. Also erstmal raus.
Da bin ich jetzt dort, oder?
Ja, erstmal aktiv werden, ja, damit überhaupt was passieren kann. Ne? Ja. Da, vielleicht werde ich angeschossen, vielleicht entsteht auch was ganz anderes. Aber es entsteht erst dann was.
Aber das ist dann vielleicht, habe ich dann so abschließend noch eine Rückfrage dann an dich. Was sind denn gute Spots, wo man rausgeht? Was machst denn du dieses Jahr? Gibt es Konferenzen? Gibt es irgendwelche Veranstaltungen? Du sagst, du warst jetzt gerade wieder bei Frederik Pferd, dann irgendwie bei, den habe ich übrigens auf der South by Southwest in Austin vor 2 Wochen auch gesehen, ehrlich gesagt, im Deutschen Haus.
Genau, wo gehe ich oder wo fahre ich noch hin?
Wo gehst du hin? Was gibt es noch Cooles?
Ja. Morgen auf der Zukunft Personal, aber wenn die Folge ausgestrahlt wird, also war sehr gut.
Ist auch schon, ne?
Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Dann, ich versuche dieses Jahr mal zur Republika zu gehen. Da war ich bisher nur einmal remote dabei als Speaker, aber das habe ich bisher irgendwie noch nicht geschafft. Das würde ich gerne. Eine tolle Konferenz, auf der ich auch schon mal war, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, ist die Work Awesome. Findet im November immer in Berlin statt.
Ja. Das, da habe ich übrigens Rafa 2017 oder 18 habe ich da Rafa kennengelernt. Oder das erste Mal gesehen.
Da war ich auch da. Ja? Da wahrscheinlich standen wir nebeneinander und haben einen Cappuccino geschlürft.
Was ist das für ein Typ?
Ja, schnallt euch an die Rafa-Show. Und ansonsten steht da noch gar nicht so extrem viel im Kalender drin. Hier oben fehlt es eigentlich noch an der schönen Konferenz, aber die Zeit habe ich leider nicht, das noch zu machen.
Vielleicht müssen wir nächstes Jahr mal die Spacewalk Talks in Rostock machen. Das ist ja vielleicht auch mal eine Idee.
Space,
können wir ja die Kräfte bündeln.
Space East Talks. Und ein Podcast-Festival würde ich gerne mal mitnehmen. Ich war ja kürzlich in Leipzig auf dem Leipzig-Lauschen-Podcast-Festival. Das war Premiere, auch auf die Beine gestellt von Enthusiastinnen. Das war ganz toll. Da waren echt viele Leute, die nicht nur podcasten, sondern oder das machen wollen irgendwann mal, sondern auch Leute, die Tools haben und so weiter. Also eine super Community. Und es gibt eine Podcast-Week in Berlin, die findet auch immer im Herbst statt. Vielleicht ist das ja mal was, wo wir uns treffen, Olli. Wäre toll.
Das wäre cool. Ja. Und ich kann ja, um das noch abzuschließen, ich kann ja noch vielleicht die Hinterland of Things empfehlen in Bielefeld.
Ja.
Die ist nämlich auch großartig.
Ich bin demnächst in Bielefeld beim lieben Lasse Rheingans. Da fahren wir mit seiner Lokomotive, Sparings Espress. Aber ja, vielen, vielen Dank. Olli, schön, dass du da warst. Wir sehen und hören uns. Und alles hier in den Shownotes, check das mal aus. Und dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bleib gesund und bis bald.
Alles klar, ich danke dir und fröhliches Eisbaden, mein Lieber.
Dank dir, bis bald, ciao.
Ciao, ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Olli Kemmern. Alle Links selbstverständlich in den Shownotes. Unter anderem natürlich seine LinkedIn-Page und auch der Podcast, den wir zuletzt bei ihm aufgenommen haben, in dem ich zu Gast sein durfte. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder heute dabei wart. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, abonniert diesen Podcast. Wir hören uns am Freitag schon wieder. Das ist ja auch so der reguläre Podcast-Tag für mich. Aber manchmal gibt es dann eben auch noch an einem Dienstag eine Folge. So, ich stürze mich jetzt wieder ins Getümmel hier in Hamburg auf der OMR. Ich bin allerdings auch nur heute am Dienstag da. Und am Mittwoch dann wieder at home in Rostock bei der Family. Die hat natürlich Priorität. Da kann ich natürlich nicht zu viele Tage auf Konferenzen rumspringen. Aber ich werde berichten am Freitag, wie es auf der OMR-Konferenz war. Ich werde von dem Podcast berichten, den ich aufgenommen habe, mit Max Konrad von Hypecast. Ich habe euch ja kürzlich schon erzählt, dass ich jetzt mit Hypecast auch zusammenarbeite. Und auch das verlinke ich euch selbstverständlich nochmal in den Shownotes. Also, Corporate Podcast mit Hypecast, eine gute Sache. Checkt das mal aus. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.